Guten Abend. Es ist der vierte Dienstag im Monat, in diesem Fall der 26. Juli und damit Zeit für das Penta-Radio. Und nachdem wir jetzt immer sehr lange euch mit Remote-Sendungen bespaßt haben, haben wir uns heute mal wieder im Studio eingefunden und da begrüße ich den... Okay, der hat noch keine Zeit, ins Mikrofon
doch,
zu sprechen.
Ich höre zu. Ich drücke noch hier alle Knöpfe und bin ein bisschen verwirrt, dass mein Monitor so verzögert ist. Jetzt mal gucken, was da wird. Wir kriegen das hin. Also ich bin der Honky, sei gegrüßt.
Genau, und hier ist Simon. Und wir haben auch noch einen Gast da, den wir euch dann gleich vorstellen und der euch zu unserem Thema viel erzählen wird. Und davor starten wir aber kurz in die News. Und da haben wir als erstes die bayerische Polizei, weil da gab es ja zuletzt diesen G7-Gipfel in Elmau. Und das letzte Mal, als es einen G7-Gipfel gab, war der auch schon in Elmau. Und da wurden jetzt irgendwie Berichte veröffentlicht, was denn so die Pläne waren für den Fall, dass Politiker evakuiert werden müssen oder so, also von 2015. Und die wurden wohl im Zusammenhang mit einem Server der Piratenpartei veröffentlicht. Und den hat die bayerische Polizei jetzt mal kurzhaft beschlagnahmt. Was daraus genau folgen wird, ist, glaube ich, noch unklar. Also offensichtlich sind darauf auch Mitgliederdaten und sowas enthalten. Man wird sehen.
Das ist aber so eine Sache, ne? Weil das eigentlich ein Parteienserver ist und der nicht beschlagnahmt werden können sollte. Also Parteien bestehen doch unter, also stehen unter einem besonderen Schutz. Wahrscheinlich haben sie den kassiert, weil es dann berechtigtes Interesse gab. Aber da solltet ihr aufpassen.
Also der Europaabgeordnete Patrick Breyer sagt dazu, das sei eine nicht zielführende Beschlagnahmeaktion. Man wird sehen, aber das ist vielleicht auch so wie beim G20-Gipfel in Hamburg, wo dann irgendwie erst 6 Jahre später ein Gericht entscheidet, dass es so nicht ganz korrekt war.
Ist auch die Frage, wie jetzt diese ganzen Sachen im zeitlichen Kontext stehen, ob da schon viele Sachen verjährt sind, die da passiert sind und nicht passiert sind. Ich glaube, da ist doch.
Also die Notfallpläne von 2015 sind für 2022 wahrscheinlich relativ irrelevant.
Okay. Aber okay. Wer sich da informieren möchte im Rahmen von Hausdurchsuchungen, kann man nur Udo Vetter, das ist ein Rechtsanwalt, eben auch bei der Piratenpartei, mal auf YouTube eingeben oder auf einem Streaming-Service seiner Wahl. Und der berät sehr interessant zu Dingen, die Polizei bei der Hausdurchsuchungen darf und die sie nicht darf. Und sie haben das Recht zu schweigen, ist da so ein Stichpunkt, den man mal googeln könnte. Oder DuckDuckGo könnte.
Genau, so viel dazu. Als nächstes hat Google was für euch getan. Wenn ihr nämlich den Google Play Store benutzt, dann kann jetzt der App-Entwickler diese Berechtigungsliste, wo ihr auswählt, dass die App eure Fotos angucken will oder eure Kontakte oder so. Das ist ja so relativ klar, was dann was die App tun will. Und da kann der Entwickler jetzt auch einfach einen Freitext hinschreiben. Das ist natürlich, man weiß nicht, ob das so hilfreich ist, weil dann ist zumindest nicht so klar, was da dann passiert.
Das heißt, wenn er jetzt Zugriff auf meine Kontakte will, soll die App dazu schreiben, warum sie Kontaktzugriff braucht. Habe ich das richtig verstanden?
Nö, ich glaube, der kann da halt auch einfach nur hinschreiben, ich bin eine lustige App und krieg trotzdem Zugriff auf deine.
Okay.
Also so verstehe ich das.
Wer sehr feingranular einstellen möchte, welche Apps auf welche Inhalte zugreifen sollen, kann das weiterhin auch unter Android tun, müsste aber dann wahrscheinlich eine freie Android-Distribution benutzen. Unter anderem LineageOS würde sich dort anbieten und dort kann man wirklich sehr fein einstellen, wie und wann und wo welche App auf welche Daten zugreift und kann das auch im Nachhinein, wenn man das aus Versehen mal angeklickt haben sollte, zumindest dann den weiteren Verlauf davon unterbinden.
Okay, also es gab dann natürlich, wir sind jetzt nicht die Ersten, die das komisch finden und daraufhin hat Google auch schon ein bisschen reagiert und hat gesagt, dass es jetzt die Berechtigungsliste zusätzlich zum Freitext anbietet. Also wahrscheinlich muss man dann umschalten, dass man die Berechtigungsliste sehen will und nicht den Freitext. Aber man wird sehen, wie sich das dann in Zukunft gestalten wird. Und dann kommen wir zu Microsoft. Da hatten wir vor kurzem eine gute Nachricht berichtet. Und die war, dass Microsoft in Office jetzt nicht mehr einfach Makros ausführt, die da in irgendwelchen Dateien enthalten sind.
Hurra! Für die Internetsicherheit.
Das war eine gute Nachricht vor ein paar Monaten, als wir sie berichteten. Jetzt hat Microsoft beschlossen, dass es die Makros doch wieder ausführt.
Aber warum, wieso, weshalb? Also Makros, für den, die es nicht kennen, sind quasi kleine Programmanteile, die man in so Excel-Dokumente, Word-Dokumente reinprogrammieren kann. Da gab es mal ganz lange ganz viele Leute, die das gemacht haben und die sind auch nicht irgendwie loszukriegen. Also es gibt die immer noch. Das heißt, die programmieren da drin weiterführende Logik, die jetzt über eine Excel Formel hinausgeht, so was ich bedingte Formatierungen, kann aber auch das Runterladen einer Datei sein oder das Ausführen einer anderen Datei oder das Ausführen eines Prozesses oder das Starten eines Services oder so. Also es geht relativ weit und diese Makros kann man sehr schlecht filtern. Also man kann jetzt nicht sagen, das ist ein gutes Makro, das ist ein schlechtes Makro und deswegen ist eigentlich angeraten, eigentlich gar nicht auf diesen Bearbeiten-Modus, um im Office-Produkt seiner Wahl zu gehen. Das gibt dann nämlich oben meistens die an. Also wenn man ein Office-Dokument runterlädt, zum Beispiel als E-Mail-Anhang, und dann öffnet es sich standardmäßig bis kürzlich halt noch als im Bearbeiten-Modus und dann halt klickt man wahrscheinlich intuitiv, klicken da viele auf Bearbeiten beenden oder jetzt, nee, Bearbeiten anfangen, genau. Und wenn man das nicht gemacht hat, wurden die Makros nicht ausgeführt. Sobald man da oben aber draufklickt, werden die Makros ausgeführt und dann können halt Dinge passieren, die man als normaler Nutzer und auch als fortgeschrittener Nutzer teilweise nur schwer nachvollziehen kann. Und das ist etwas, was eigentlich unterbunden werden sollte. Man sollte eigentlich auf Makros weitestgehend verzichten. Da aber teilweise Business-Logik davon abhängt, also ganze Firmen an irgendwelchen Excel-Dokumenten hängen, die bestimmte Sachen tun und die über die Jahre immer komplizierter geworden sind, ist das nicht tot zu kriegen. Und jetzt hat Microsoft sich scheinbar wieder weichklopfen lassen. Und
das also sie sagen, dass sie das nur temporär nochmal erlauben. Also aha. Ich würde sagen, wir beobachten das weiter.
Ja, wir melden, dass wir gemeldet haben und berichtet haben und freuen uns dann vielleicht, wenn sie das nächste Mal wieder abschalten. Also nochmal der Tipp, drückt nicht auf Bearbeiten anfangen, weil das ist meistens der Punkt, wo die Makros ausgeführt werden. Ich habe auch noch eine wunderbare Nachricht von Microsoft. Und zwar hat Microsoft Commercial Open Source aus ihrem App Store entfernt. Das heißt, Microsoft möchte keine Open Source Anwendungen in ihren App Stores haben, von denen sie nicht ausschließlich selbst profitieren. Sie sagen, sie sind sehr, sehr Open Source freundlich. Aha. Aber wenn sie Open Source haben, dann sollten sie die einzigen sein, die davon profitieren. Also wenn du eine Commercial Open Source Anwendung hast, also eine, wo es auch einen Service nachzukaufen gibt oder wo man sich eine Premium-Version ist es nicht, aber wo man sich jemanden kommen lassen kann, der einem hilft, das Programm zu bedienen oder einzurichten oder einen Server zu betreiben, das möchte Microsoft an der Stelle nicht, sondern das möchte Microsoft wahrscheinlich später mal selber anbieten oder davon profitieren. Das ist so dieses typische App-Store-Geschichte, dass alle Leistungen, die über den App-Store betrieben werden, natürlich bis zu 30% an den Betreibenden des App-Stores gehen. Das ist bei Apple nicht anders, bei Google nicht anders und jetzt bei Microsoft ebenso. Es ist ein bisschen traurig, dass Open Source an der Stelle darunter leiden muss. Angeblich ist das Update, was da auch in diesem Artikel mit verlinkt, also den wir verlinkt haben, mit genannt wird, ist das wohl etwas, was Microsoft auch wieder ändern wollen würde. Mal gucken, könnte sein. Wir werden es berichten, aber es ist auf jeden Fall wieder ein Schritt zurück.
Vielleicht, wenn du den Premium-Service in der Microsoft Cloud anbietest, dann ist das vielleicht wieder okay. Müssen wir mal schauen.
Also das ist, also natürlich Unternehmen wollen Gewinne machen und Leute, die Open Source kommerziell anbieten, ja in gewisser Weise auch. Aber dass die beiden nicht zusammenfinden, ist natürlich ein Rückschritt, weil tendenziell Open Source Software durchaus im Schnitt besser, härter, sauberer programmiert ist. Behaupte ich jetzt einfach mal. Und wenn ihr das nicht so findet, dann schreibt eine E-Mail an.
pentaradio@c3d2.de.
Wir freuen uns. Alle drei Hörer dürfen heute schreiben. Vier Hörer. Stimmt, wir haben einen Gast heute. Die nächste Meldung, die wir mitgebracht haben, kommt ebenfalls aus einem großen Store, also quasi aus einem Bereich, wo Leute Infrastruktur für einen betreiben. Also es gibt keine Cloud, das ist nur eines anderen PC. Und zwar aus dem Lager PlayStation. Leute, die Sachen im PlayStation Store gekauft haben, nämlich Filme gekauft haben, sind demnächst nicht mehr in der Lage, alle diese Filme sich anschauen zu dürfen.
Die sollten also schnell ein Backup machen.
Nee, ich weiß gar nicht, ob das geht, ob man im PlayStation Store ein Backup davon machen kann. Ich hatte es mir rausgesucht, es stand drin, welche glorreichen Filme und Serien davon betroffen sind. Und zwar, die bekanntesten sind American Gods, Apocalypse Now, Chicken Run, Daredevil, John Wick und so weiter. Aber es sind alles schon so Titel, die man mal gehört hat und vielleicht hat der ein oder andere oder die eine oder die andere davon schon mal was an Geld gegen den PlayStation Store geworfen. Aber wenn man Dinge digital erwirbt, dann erwirbt man nur das Recht, sie in der Zeit schauen zu dürfen, bis sich der Store denkt, es ist jetzt vorbei, dieses Recht zu haben. Also sie nennen es zwar verkaufen, aber eigentlich ist es ein Recht, es sich anzusehen und auch nur so lange, wie der Store das so.
Und wenn ich das richtig verstehe, haben Sie jetzt einfach Ihre Lizenz nicht verlängert. Deswegen haben Sie sozusagen keinen Zugriff mehr darauf und können ihn dir deswegen nicht mehr anzeigen.
Wahrscheinlich waren sie dann zu teuer. Also die Firma dahinter heißt Studio Kanal, mit denen sie sich hätten da einigen müssen. Und scheinbar war das denen dann zu teuer. Und dementsprechend haben sie dir was verkauft, was sie dann selber gar nicht mehr besitzen oder das Recht dazu noch nicht mehr besitzen. Und entsprechend passiert das jetzt, dass man seine Filme dort nicht mehr schauen kann. Mhm. Ja.
Also guckt sie euch nochmal an, bevor sie weg sind.
Ansonsten überlegt, ob diese DVDs, von denen alte Menschen immer sprechen, vielleicht nicht auch nochmal was sind, was man sich für seinen Lieblingsfilm dann oder Lieblingsserie zulegen
sollte.
Möchte und sollte. Und damit sind wir heute durch die News. Ne? Haben wir den Sendungstitel, haben wir noch nicht verraten, werden wir uns noch ausdenken. Und die Leute, die es im Podcast hören, die haben den jetzt schon erraten oder schon bekommen. Für alle anderen im Radio wird es nochmal eine Überraschung, worüber wir heute reden. Das verraten wir aber erst, nachdem wir die Musik gehört haben. Und die Musik gibt vielleicht schon einen Hinweis darauf. Wir werden sehen. So, jetzt kommt der Moment, wo ich hier alle Regler hochregle. Viel Spaß. Heute im Studio ist ein Gast, auf den ich mich eigentlich schon länger freue. Wir hatten das schon mal angeleiert irgendwann, dann ist es kurzfristig nicht zustande gekommen. Heute ist er aber da. Wir möchten mit ihm über etwas reden, was uns den ganzen Tag über trifft und beschäftigt, nämlich über Licht im weitesten Sinne. Deswegen begrüße ich erstmal, hallo Stefan.
Hallo.
Stefan, du machst was mit Licht, ja?
Das ist richtig. Meine Frau würde sagen, ich habe Taschenlampe studiert.
Taschenlampe. Was ist denn Licht überhaupt? Ist das, es kommt von der Sonne, es ist hell, es kommt aus der Glühlampe, es kommt aus LEDs. Ist Licht, sind das Teilchen?
Also, ich glaube, da gibt es verschiedene Antworten drauf. Als Physiker würde ich sagen, es ist eine elektromagnetische Welle. Wir gehen jetzt nicht den philosophischen Ansatz, sondern den physikalischen. Es ist eine elektromagnetische Welle erstmal.
Okay.
Und es ist manchmal auch ein Teilchen.
Aber es ist nicht eine Taschenlampe, mit der du arbeitest, oder?
Nein.
Sondern du arbeitest mit?
Ich arbeite mit Lasern, einem speziellen Hochleistungslaser.
Ich kenne verschiedene Laser. Es gibt so ein paar Laser, die kann man bei eBay bestellen oder bei Amazon. Da gibt es ein paar, die kann man bei eBay bestellen, sollte man aber nicht immer geliefert bekommen. Und manchen kann man Luftballons zerschießen davon. Ja. Welche Laser davon sind das, mit denen du arbeitest?
Ja, ich hatte sowas neulich schon mal. Also das, was man so allgemein, fangen wir mal bei einem Laserpointer an, so benutzt, das ist in Größenordnung größer das, was bei uns am Anfang steht. Das heißt, das sind die Lichtenergiequellen, die wir dann benutzen, um das, was wir eigentlich machen wollen, nämlich ultrakurze Lichtpulse zu machen. Von denen bekommen wir die Energie, die wir dann diese ultrakurzen Lichtpulse letztendlich stecken. Also so ein bisschen, es gibt gewisse Artverwandtschaften zu dem, was man so kennt, so als Laserpointer oder auch mal mit ein bisschen mehr Leistung bei eBay oder bei anderen Anbietern, wo man Luftballons kaputt schießen kann. Das ist skaliert sich dann noch weiter nach oben letztendlich.
Ultrakurze Lichtpulse. Klingt jetzt ultrakurz, klingt kürzer als das, was bei Star Wars benutzt wird, oder? Also das ist nicht so ein Piu-Piu, sondern wie kurz ist denn kurz?
Okay, da steigen wir jetzt schon relativ tief ein. Also,
ja, also ist es eher, also es ist unter einer Sekunde deutlich.
Es ist deutlich unter einer Sekunde. Also es sind Lichtblitze, die üblicherweise, wenn wir sie dann kurz haben, sowas wie 30 Femtosekunden lang sind. Was sind 30 Femtosekunden?
Das wäre meine nächste Frage gewesen.
Das sind 30 mal 10 hoch minus 15 Sekunden. Was sind 10 hoch minus 15 Sekunden?
Das sind ziemlich viele Nullen vor dem Komma. Also ja, nach dem Komma.
Und ja, ganz viel. So Größenordnung werden uns jetzt schon öfters, wenn wir drüber sprechen, kommen. Halten wir mal einfach die Zeit an. Wir machen mal ein Gedankenexperiment, wir halten Zeit an. Und dann gucken wir auf diesen Lichtpuls von der Seite drauf. Und dann nehmen wir ein Lineal und messen, wie lang oder wie dick ist denn der eigentlich? Und dann kommen wir darauf, dass diese Länge von diesem Lichtpuls ungefähr so in der Größenordnung einer Haardicke skaliert. Also sprich, sowas wie ein Haar dick ist oder so halb so dick wie ein Haar ist dann dieser Lichtpuls, den wir benutzen.
Wozu braucht man das?
Das ist eine hervorragende Frage. Was wir machen ist, damit ist anwendungsorientierte Grundlagenforschung, nenne ich es gerne. Also es gibt so gewisse Dinge, die man mit solchen kurzen Lichtpulsen machen kann. Das ist auch breit gefächert. In unserem Fall machen wir etwas, das sich Laserteilchenbeschleunigung nennt. Das heißt, wir erzeugen nicht nur kurze Lichtpulse, sondern die haben auch noch gewisse Energie. Damit haben sie Leistung. Also wenig, viel, moderat Energie in kurzer Zeit gibt viel Leistung.
Warte mal. Also das heißt, Licht, das viel Energie hat, wie stelle ich mir das vor? Es gibt jetzt Licht, das ist hell und es gibt Licht, das ist noch heller und das ist quasi viel Energie
kann man sich,
haben.
Ich würde es noch ein bisschen anders machen. Nehmen wir mal an, wir gehen eben nicht ins Sichtbare, sondern ins Infrarote. Dann gibt es Licht, das macht ein bisschen warm und es gibt Licht, das macht viel warm. Und das ist einfach Energie.
Ah, okay.
Das Gleiche gilt für alle Frequenzbereiche. Aber also Licht ist ja auch nur ein Ausschnitt aus dem elektromagnetischen Spektrum, was man so hat. Also da gibt es über UKW, über Mikrowellen bis hin zu Röntgenstrahlung, kann man ja alles als sind ja alles elektromagnetische Wellen letztendlich. Und da gibt es Licht eben dazwischen als Ausschnitt. Und im Infraroten merkt man es halt deutlicher, da wird es warm. Und das letztendlich kann man sich das so übersetzen, es macht warm.
Okay, das heißt, wir haben aus irgendwelchen Gründen, wie auch immer wir das erzeugt haben, da reden wir nachher gleich drüber, einen sehr kurzen Moment, der ganz kurz sehr heiß macht.
Genau.
Der im Dunkeln sehen kann man den nicht.
Naja.
Weil es so kurz, ich meine, wir können ja nur 25 Bilder pro Sekunde wahrnehmen. Wahrscheinlich ist es nichts.
Ja, aber du hast ja eine gewisse Trägheit. Und in dieser Trägheit deines Auges, wenn du jetzt auf Sehen kommst, in dieser Trägheit deines Detektors kommt diese Energie. Das heißt, die ist aufgezeichnet. Ja. Du weißt nicht, wie kurz er ist. Du kannst nur sagen, ich habe das irgendwie gesehen. Abgesehen davon, dass wir uns sowas mit den Augen sowieso nicht angucken, weil dann geht das Auge kaputt.
Und es gibt einen Satz in der Lasertechnik, den ich gelernt habe.
Ja, bei mir gelernt.
Ja, sag ihm bitte.
Genau, wie oft kann man einen Laser gucken?
Zweimal.
Mit jedem Auge einmal, genau.
Also seid vorsichtig mit dem übrig bleibenden Auge.
Ja, also das ist auch, ja, das können wir jetzt eine kleine Lerneinheit einschieben, niemals in einen Laser gucken. Egal, ob es jetzt ein Laserpointer ist oder irgendwie die Showlaser, guckt einfach nicht rein.
Es gibt für die entsprechenden Laserarten und Wellenlängen entsprechende Brillen, die einen davor beschützen. Es gibt ja durchaus auch in unserem Spektrum hier Lasercutter, wo halt ein Laser mit relativ hoher Energie schon in der Lage sind, Dinge zu zerschneiden. Und wenn es dann die falschen Dinge sind oder aus irgendwelchen Gründen Reflexionen entstehen, die man nicht haben wollen würde, könnten diese, auch wenn es nur in Fraktionen sind, in kleinen Teilen sind, dann möchte man die nicht im Auge haben, dann möchte man die richtige Brille dafür aufhaben.
Also es gibt so diese klassischen Laserschutzstufen 1, 2, 3, 4, wo es noch Unterteilungen gibt. Eins heißt immer, es ist ungefährlich, was ich persönlich, also das ist jetzt wirklich eine persönliche Meinung, ich meine, es gibt die offiziellen Richtlinien dafür. Meine persönliche Meinung ist, es gibt keinen Laser, der per se durch alles weg ungefährlich ist, aber das ist eine persönliche Meinung. Es gibt die Klasse 4 und das ist so die Definition, die ich am meisten mag, wo es dann eben heißt, dass die Laserstrahlung auch zu Brand und Explosionen führen kann, was auch tatsächlich stimmen kann. Wenn es irgendwo drauf schießt, was brennen kann, dann kann das dann auch das machen.
Jetzt sagtest du vorhin, ihr macht Laserteilchenbeschleunigung. Jetzt haben wir über den Laser gesprochen.
Wir sind noch nicht ganz gefährlich gewesen, sondern wir waren jetzt erst bei Leistung. Was wir für Laserteilchenbeschleunigung brauchen, ist Intensität.
Was ist der Unterschied?
Wir waren jetzt bei Energie pro Zeit, das ist Leistung.
Ja.
Und Intensität ist Leistung pro Fläche.
Also wie fokussiert der quasi ist, wie klein die Fläche ist, auf die man damit kommt.
Genau. Und die Intensitäten, die wir so erreichen, da sind wir wieder bei den Größenordnungen oder die man mit solchen Systemen allgemein erreicht. Ich meine, wir sind jetzt nicht die Einzigen, die sich in Dresden damit beschäftigen. Das ist so, man sagt immer so 10 hoch 20, 10 hoch 21, 10 hoch 22 Watt pro Quadratzentimeter. Da kann man sich wieder gar nicht drunter vorstellen. Wieder ein kleines Gedankenexperiment. Nehmen wir mal an, alles Licht, was auf die Erde fällt, das würden wir mit einer großen Linse, die so groß ist wie die Erde, würden wir fokussieren auf so einen Stecknadelkopf oder auf so eine Nadelspitze. Das sind ungefähr die Intensitäten, die wir oder die man mit solchen Lasern im Fokus erreicht, aber eben nicht im Fall der Sonne würde das die ganze Zeit so sein. Und im Fall von diesen Hochleistungslasern mit den ultrakurzen Lichtpulsen ist es halt so, dass das dann eben nur für diesen kurzen Lichtpuls so ist.
Ich glaube, bei der Sonne ist es ungefähr 1000 Watt pro Quadratmeter oder
1,7 Kilowatt pro Quadratmeter.
Ah, okay. Ungefähr. Na gut, natürlich, so dann war das der Wert für hier, weil ich habe das im Kontext von Solaranlagen mir mal angeschaut, wie viel Energie man denn effizient aus einem Solarmodul
Also das ist jetzt so, das ist so, um so ein Gefühl zu kriegen.
Das heißt, wir haben einen sehr kurzen Puls, der sehr klar fokussiert ist, also sehr auf eine ganz kleinen Spitze ist. Diese Fläche, die ihr damit beschießt, wie klein ist die? Sind das der Quadratzentimeter? Ist das ein Quadratmillimeter oder
Quadratmikrometer?
Also Mikrometer.
Das ist so Mikrometer. Das ist so. Wir fokussieren es so gut, wie es halt geht, und das kommt man so auf Fokusgrößen im einstelligen Mikrometerbereich.
Mikrometer, was?
10 hoch minus 6 Meter.
Wie groß ist ein Haar oder ein Atom oder was, in welcher Größenordnung?
Das sind schon ein paar Haare und ein paar Atome.
Okay, also noch deutlich größer. Okay. Ja. Okay, also ein ganz kurzer Puls, den man vielleicht durch die Trägheitsauge sogar sehen kann, der sehr fokussiert ist, sehr energiereich ist, aber er ist ja nicht im sichtbaren Bereich. Du sagtest, Infrarot ist das.
Es gibt verschiedene Wellenlängensysteme, mit denen man arbeiten kann. Im Falle dessen, was verbreitetsten ist, das ist Titan-Saphir. Als Lasermaterial liegt das bei 800 Nanometern. Dann muss man gucken. Ich persönlich sehe relativ weit bis ins Infrarote. Nicht, dass ich irgendwie üblicherweise ist irgendwo zwischen 750 und 800 Schluss. Ich kann das Licht noch sehen. Leute, die eine Rot-Grün-Schwäche haben oder Probleme mit dem Roten sehen, Sehens schon wieder ein bisschen schlechter. Allerdings kann ich jetzt auch nicht, wenn man das sieht, dass es am Rande des Sehens ist, kann man da auch kein Intensitäts- oder Energiegefühl für entwickeln. Mhm. Anders als jetzt beim Grün zum Beispiel, da ist man sehr empfindlich beim Schauen. Da sieht man sofort, ob sowas hell oder dunkel ist. Im Fall von Infraroten sieht man das auch, aber ist deutlich unempfindlicher.
Okay, das heißt, wir haben einen ein bisschen vielleicht roten Laser, der sehr energetisch ist,
ja,
der sehr fokussiert ist und sehr schnell, weil es Geschwindigkeit von Licht. Nee, schneller macht ihr das nicht noch, oder?
Wie?
Das ist eine Konstante.
Hast du eine Idee?
Naja, ich bin ja hier, um quasi dumme Fragen zu stellen.
Genau. Nein, okay. Also das ist, es hat die Geschwindigkeit von Licht.
Okay. Und ihr sagtet Laserteilchenbeschleunigung. Bisher, ja, fehlen mir die Teilchen, weil Licht, ja, ist ja eine
also
Welle.
In dem Fokus bringt man ein sogenanntes Target. Das kann im einfachsten Fall zum Beispiel eine Alufolie aus dem Supermarkt sein. Oder halt gibt noch andere Targets wie Gas. Aber ist ja auch egal. Das, was passiert, wenn man das Target in diesen Fokus stellt, ist, dass durch diese hohe Intensität, und Intensität ist in dem Fall, weil Licht eine elektromagnetische Welle ist, ist es halt eine hohe Feldstärke, ein hohes elektrisches Feld. Und das sorgt dafür letztendlich, dass ich von den Atomen die Elektronen trenne.
Die Elektronen fliegen weg und der Kern bleibt irgendwo und chillt.
Naja, der Kern ist halt schwer, naja, der chillt, weil er schwerer ist. Also,
okay, das pustet also quasi wie so eine.
Das pustet letztendlich die Elektronen.
Sturm pustet weg. Die Elektronen, genau, weg. Okay,
im Prinzip schon.
Wo gehen die hin?
Na, da gibt es verschiedene Effekte. Ich bin jetzt in dem Teil, bin ich jetzt im Detail vielleicht nicht der exakt richtige Ansprechpartner. Wir stellen uns das mal so vor: Es pustet die Elektronen, pustet der Laser einfach nach vorne weg. Mhm. Warum, wie das passiert, führt jetzt vielleicht zu weit, aber es gibt diesen Effekt, dass es eben diese Elektronen wegtreibt. Und dann gibt es ein elektromagnetisches Feld. Ein elektrisches Feld, Entschuldigung, kein Elektromagnet, ein elektrisches Feld zwischen den Elektronen und den Atomkernen. Und in diesem Feld werden die Atomkerne beschleunigt. Vorzugsweise die leichtesten, sprich Wasserstoff, ein Proton oder solche Sachen. Man kann auch andere Sachen beschleunigen. Wie auch immer, es bildet sich ein elektrisches Feld und das ist ganz klassisch wie in einem klassischen Beschleuniger. Und ein klassischer Beschleuniger funktioniert auch so, dass man ein elektrisches Feld hat, in dem Teilchen beschleunigt werden. Nur, dass es bei uns eben auf einer viel kleineren, in einem viel kleineren, oder in dem Fall der Laserteilchenbeschleunigung, in einem viel kleineren Raumbereich ist, was eine höhere Feldstärke macht. Und damit können wir eben auch Energien erreichen, die man normalerweise mit größeren Beschleunigungen erreicht.
Okay, ich fasse es mal zusammen, wie ich es verstanden habe. Ihr schießt mit einem relativ kurzen Impuls, das habe ich jetzt ganz oft schon gesagt, auf eine Folie, nenne ich es jetzt mal, und dort pustet es im ersten Schritt die Elektronen weg, die also von den Kernen ab. Dann bleiben die Kerne übrig und die Kerne werden quasi durch diesen Impuls beschleunigt.
Es gibt verschiedene schwere Kerne und die leichtesten Kerne werden als erstes beschleunigt. Das sind meistens so Protonen von irgendwelchen Kohlenwasserstoffen, von dem Wasserstoff, das irgendwie da drauf ist zum Beispiel.
Und mal dumm gefragt, ist dann da ein Loch drin oder ist das noch zu klein?
Na, wir machen ja ein Plasma, wir bilden ein Plasma.
Okay.
Und das Plasma ist makroskopisch. Das heißt, in diesen Folien ist definitiv ein Loch drin, das sieht verbrannt aus. Man kann das natürlich auch mit Gasen machen, wo man dann wirklich nur die Elektronen zum Beispiel beschleunigt, über etwas andere Effekte, aber im Prinzip das Gleiche. Man schiebt die Elektronen mit dem Laser raus. Da ist es ein Gas, das ist dann halt dann hinterher weg.
Logisch. Jetzt mal eine blöde Frage. Also fest kenne ich, gasförmig kenne ich und flüssig kenne ich. Plasma ist ja dann so das vierte. Ja. Das scheint hochenergetisch zu sein. Was ist ein Plasma so für ein oder anderthalb Sätzen? Also
ja, Plasma ist eigentlich nur, dass du sozusagen einen Atomkern Elektronengemisch hast, wo du aber sozusagen die ganzen Elektronen nicht mehr einzelnen Atomen zuordnen kannst, sondern das halt so eine Wolke bildet quasi.
Delokalisierte Elektronen. Also sie sind quasi irgendwo und schweben da so rum, aber gehören zu keinem Atomkern mehr. Und das geht nur, wenn es sehr energetisch ist.
Dafür braucht man Energie, ja.
Und das will man haben, deswegen macht man so ein Offriss?
Naja, damit kann man verschiedene Dinge machen. Also erstmal kann man Grundlagenforschung machen, in dem Sinne, dass man untersucht, wie sich gewisse Plasmenprozesse verhalten. Darauf kann man zum Beispiel auch unter gewissen Bedingungen, wenn man sich dafür interessiert, auf Astrophysik zurückschließen. Wie funktioniert ein Stern? Wie funktioniert es da mit hohen Drücken? Wie funktioniert es mit den Plasmen? Man kann für einen gewissen Zeitbereich kann man Physik erzeugen, die irgendwo anders konstant ist. Also zum Beispiel in einem Stern. Das ist jetzt das, womit wir uns hier in Dresden weniger beschäftigen. Da gibt es andere Institutionen für, die das auch, das ist hochspannend auch durchaus. Wenn man sich jetzt für diese Beschleunigung interessiert, dann möchte man diese Beschleunigungsprozesse möglichst effizient gestalten, möglichst kontrollierbar, dass man wirklich einen kontrollierbaren Beschleuniger hat und dann diesen Beschleuniger benutzen kann, um andere Dinge zu tun.
Aber Beschleuniger ist was anderes als Laser. Also klar kann man auch einen Laser beschleunigen, aber du meinst jetzt quasi einen zum Beispiel Elektronenbeschleuniger.
Ich meine jetzt den Beschleunigungsprozess, der, wo wir den Laser anwenden, dass das, was da rauskommt, man sich auch analysiert und guckt und optimiert und dann dieses eben anwenden kann für andere Dinge, genauso wie man die konventionellen Beschleuniger, wie, was weiß ich, was am DESY steht, was am CERN steht, was man so kennt, dass man diese konventionellen Beschleuniger benutzt man ja für gewisse Untersuchungen oder um irgendwelche anderen Strahlungsquellen zu treiben und das Gleiche interessiert dann halt unter Umständen auch irgendwann, wenn man diese Laserbeschleuniger gut kontrollieren kann. Laserbeschleuniger in dem Sinne, Laser plus Target plus wir beschleunigen da Teilchen raus.
Okay, und die, also dann, ja, Simon?
Naja, und also dafür willst du halt, je nachdem, was das für eine Anwendung ist, willst du halt schon sehr kontrolliert haben, was zum Beispiel, welche Energie dann deine Teilchen haben, die du jetzt beschleunigt hast. Also deine Protonen zum Beispiel. Dass du genau weißt, wie viel Laserpuls du darauf schießt und das dann entsprechend Protonenbewegung ist.
Okay, aber das heißt, einfach nur auf die Folie zu schießen und gucken, was die Folie macht, ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, etwas aus der Folie rauszuschießen, was dann einen Zustand einnimmt oder auf etwas anderes nochmal prallt. Oder was macht man mit diesen dann beschleunigten Teilchen?
Es ist eigentlich beides. Es ist also diese Prozesse, die in diesen Folien passieren oder in diesen Plasmen passieren, sind bisher... Und bisher meine ich jetzt, sagen wir mal, die letzten 20, 30 Jahre, bisher nicht erreicht. So. Und da gibt es natürlich theoretische Aussagen, Vorhersagen dazu. Und man muss natürlich das komplette Spektrum abdecken von eben diesem Laser machen, was so mein Job ist, über die Experimente damit machen, was wieder der Job von anderen Leuten ist, bis eben diese Experimente auch theoretisch zu unterstützen mit Simulationen, um zu gucken, was passiert und darüber die komplette Physik zu verstehen. Also das ist wirklich einer der zentralen Teile, um diese Prozesse kontrollieren. Also wenn man Prozesse kontrollieren will, muss man sie erstmal verstehen. Um sie verstehen zu können, muss man sie erstmal messen können. Und das ist ein wesentlicher Teil der Aufgabe, weil das ist, wie ich schon sagte, anwendungsorientierte Grundlagenforschung, das ist die Grenze dessen, was wir wissen und was wir kennen. Und unsere Aufgabe ist, das eben immer weiter zu drücken. Mhm.
Wenn ich auf diese Folie schieße und mit den Atomen und den Elektronen interagiere, bleibt dann Asche übrig? Also Asche wahrscheinlich nicht, weil das ist ein Oxid. Aber was passiert mit den Teilen, nachdem die Energie wieder weg
erzeugen,
ist?
Wir erzeugen, also diese Folien, ich meine, wir brennen da ein Loch rein, die Folien sind sehr dünn. Nehmen wir jetzt mal dieses Beispiel Folie oder dieses Aluminium. Ich meine, das verdampft. Nicht Luft, weil wir machen das ja alles in Vakuumkammern. Weil diese ultrakurzen Laserimpulse, wenn man die durch Luft schießen würde, würde die Luft anfangen zu ionisieren und den Laserpuls verformen, ich will jetzt nicht sagen zerstören, aber die Eigenschaften ändern, sodass wir nichts mehr anfangen können damit. Gibt es auch interessante Anwendungen dafür. Wir führen das alles in unserem Fall ist das alles im Vakuum. Von dem Moment, wo der Puls wieder kurz ist, bis dann zum Experiment ist das im Vakuum. Und man bildet dort letztendlich dieses Plasma und das ist eine Wolke und das platzt in alle Richtungen, in alle Raumrichtungen auseinander und irgendwann wird das halt auch wieder ein bisschen kälter und dann setzt sich das auf allem, was drumherum ist, ab. Also es ist, man kennt das klassischerweise als Sputtern. Also man kann man beschichtet halt die Kammer so ein bisschen.
Wie muss ich mir so eine Kammer vorstellen? Also wie sieht sowas aus?
Man kennt ja so diese typischen Gastanks, wenn man irgendwie das Erdgas, was momentan ein bisschen rar wird, wenn man das irgendwo speichert, dann hat man ja so diese länglichen, runden Kammertypen. Im Prinzip so ähnlich. Also die allerersten Kammern, mit denen Experimente gemacht wurden, sahen genauso aus. Man kann die Kammern inzwischen ein bisschen, oder man baut sie inzwischen ein bisschen angepasst an das Experiment, aber letztendlich sind es große Stahlcontainer, große Stahltanks, die eben leer gepumpt werden können.
Warum sind die so groß? Weil da ist doch nur eine Folie drin.
Naja, man will ja drumherum, also erstens die Laserstrahlen selbst, dann, also Strahlen ist immer so, der Laser selbst, ist der Strahl hat dann schon bis mehrere 10 Zentimeter Größe. Also die größten, die so momentan unterwegs sind, haben so eine Größe von so 25, 30, 40 Zentimeter Strahldurchmesser.
Was das heißt, das Licht, was eigentlich ganz klein und kurz ist, ist zwischendrin sehr groß.
Und nee, das ist die räumliche Laterale aus. In Flugrichtung, wenn man so sagen will, ist es dieser kurze Laserpuls, der irgendwie so ein halbes Hartig ist. Hm. Wenn man von der Seite drauf guckt, wenn man von vorne drauf guckt, hat das Ding einen Durchmesser von, ich sag jetzt mal, 30 Zentimetern. Mhm. Und das muss man halt kontrollieren auch. Das
aber ist ich dachte, ihr schießt damit auf eine kleinere Fläche als so zwei, drei
ja, Haare. Aber erst auf dem, wenn man es aufs Target fokussiert. Bis dorthin führt man das über Spiegel, über große Spiegel. Die sind wirklich sehr groß und auch sehr schwer. Auch das ist ein eigenes Technologiegebiet für sich. Und dann fokussiert man das Ganze aber eben auch nicht durch eine Linse, sondern durch eine speziell geformte Parabel. Wenn man wieder bei der Taschenlampe, wenn man so diese Parabolspiegel von der Taschenlampe kennt, so ähnlich sieht das dann auch aus, nur eben viel größer, weil für einen 30 cm Strahl. Und davon bildet man dann erst den Fokus. Also jetzt muss man erstmal den Strahl führen, durch diese Kammern durch. Und dann hat man halt das Target mit Mechanik drumherum, also sprich Motoren, die das in allen möglichen Raumrichtungen bewegen können. Dann hat man natürlich Detektoren, Teilchendetektoren drumherum. Man muss unter Umständen gewisse Abschirmungsbereiche machen und beobachtet das Target im Zweifelsfall noch, um es richtig einzustellen, also lauter solche Sachen. Und deswegen braucht man viel Platz.
Haben die Fenster?
Ja, die haben auch Fenster.
Das ist aber die Frage, ich meine, das klingt jetzt irgendwie nach... Nein.
Also man hat natürlich ganz einfach, wenn man daneben steht und mal gucken will, ob das jetzt prinzipiell alles ist, guckt man natürlich rein. Man hat natürlich auch Sachen, wo ich gerade von irgendwelchen Beobachtungssachen spreche, da führt man mal noch irgendeinen kleinen Laser rein, mit dem man etwas beobachtet, dann will man den wieder rausführen. Natürlich hat man solche Sachen, klar.
Und man muss ja auch irgendwie das Target da reintun, oder?
Also na, dazu macht man die Kamera auf, packt das rein, macht sie zu und dann pumpt man ab, sprich, man saugt die ganze Luft raus.
Wie lange dauert das? Also wie lange dauert das, die Kamera auszupumpen? Wie oft kann man das Target wechseln?
Das kommt drauf an, wie viele Pumpen man drumherum hat. Mhm. Also das gab, und man kommt drauf an, auf welches Vakuum man hinaus will. Also dann,
ich denke, Vakuum heißt, dass da gar nichts drin ist. Also
es ist immer etwas
was drin. Heißt gar nichts?
Genau, was heißt nichts?
Naja, also jetzt hier haben wir Luft und dann ist das schon mal keine Luft drin. Das heißt kein O2. Nee,
es ist immer Luft drin. Es ist immer Luft drin. Aber wie viel ist die Frage.
Ja. Mhm. Und jetzt ist hier ein Bar Luft.
Genau.
Ja. Und wie viel Bar Luft ist bei euch? Oder
also
wie
muss ich solche das Kammern vorstellen? Pumpt man üblicherweise auf sowas wie 10 hoch minus 6 Millibar. Also sprich 10 hoch minus 9 Bar. Das heißt 9 Größenordnung weniger Luft ist da letztendlich drin. Wenn man es so runterskaliert. Es stimmt so nicht ganz, weil wir ja von Druck reden. Aber es sind 9 Größenordnung weniger Druck drin.
Das heißt, es dauert eine ganze Weile, bis sich die zwei Teilchen, die da noch drin sind, mal
begegnen. Naja, es sind schon mehr als nur diese zwei Teilchen und die freie Weglänge, ich weiß jetzt gar nicht, was die freie Weglänge bei sowas ist. Keine, also freie Weglänge heißt, wie lange bewegt sich ein Teilchen, bevor es ein anderes trifft, weiß ich jetzt gar nicht.
Naja, okay, aber es ist relativ leer.
Es ist 10 minus 9, das ist schon, da kommst du schon ein Stück.
Ja, aber das ist so eine Meterskala oder sowas.
Sowas in der Größenordnung. Sowas in der
Größenordnung, genau. Da kommt es drauf an, was man an Pumpentechnologie hat.
Aber so über den Daumen, ist das eine Minute, ist das eine halbe Stunde?
Es ist in dem Fall, so wie wir die Anlagen arbeiten können und wir haben eine ganze Menge Pumpen dran, brauchen wir sowas wie eine halbe Stunde. Mhm. Und da pumpen wir ein Volumen von Größenordnung 5 Kubikmetern ab.
Mhm. Und bei vielen so Vakuumanlagen ist das ja auch so, dass es so Schleusen gibt, wo man die Targets tauschen kann. Das funktioniert bei euch nicht.
Ich weiß nicht, ob das irgendjemand mal angebracht hat. Wir haben halt, diese Gedanken gibt es. Also man denkt sich natürlich über solche Sachen immer drüber nach. Da ist es dann aber auch die Frage, muss man das denn eigentlich so oft tauschen? Braucht man das? So wie wir das oder so wie das momentan betrieben wird, braucht man es eher nicht.
Man schießt ja auch nicht nur einmal auf ein Target. Ne? Man hat ja quasi ein Target, ist eine Sammlung aus verschiedenen Schüssen.
Naja, das Target heißt, kommt drauf an, wie man es baut. Man kann eben, reden wir mal von der Folie, von dem einfachsten Fall, von der Folie. Als Festkörper, dann gibt es verschiedene Bereiche, auf die man schießen kann und das rastert man letztendlich ab. Wenn man jetzt im Falle von anderen Targets, zum Beispiel von Gasen redet, das ist relativ einfach, dann kommt das Gas raus, man schießt drauf, dann ist das Gas wieder abgepumpt und dann kann man das nächste machen. Also da gibt es schon Unterschiede. Also man muss sich immer überlegen, ohne jetzt ins Detail hier zu gehen, weil das führt vielleicht zu weit, man muss sich überlegen, was ist das Target, wie oft kann ich denn schießen, wie oft brauche ich schießen und dann muss man sich solche Sachen überlegen. Natürlich, also diese Schleusentechnologie, wie man sie zum Beispiel von Elektronenmikroskopie kennt, haben wir jetzt oder gibt es dort weniger, ist aber durchaus auch vorstellbar.
Wie sieht die Tür aus? Muss man die schrauben? Hat die eine Klinke?
Das kommt drauf an. Es gibt Türen, die sind halt, da wiegt halt so eine Platte 200 Kilo und dann kann man das irgendwie halt aufklappen, wenn es ein Scharnier hat, oder man muss es halt mit einem Kran abnehmen. Oder es gibt Platten, die wiegen halt 20, 30 Kilo, da gibt es halt zwei Griffe dran und dann kann man sich das Fitnessstudio sparen. Mhm. Und dazwischen gibt es halt alles.
Okay, und die Behälter sind aus welchem Material?
Stahl.
Stahl. Und das glänzt auch schön. Also ich stelle mir jetzt quasi, ich weiß ja, wie es aussieht, aber ich muss so ein bisschen mehr jetzt für die Leute, die das noch nie gehört haben, beschreiben. Es ist quasi eine ganze Menge an Rohren, die in einem großen Behälter enden. Die Rohre haben ab und zu mal Fenster, beziehungsweise der große Behälter hat ein Fenster. Genau. Und da sind dann viele Geräte draufgerichtet auf einen Punkt, die in diesem Target münden, was man sich halt dann genau anschauen möchte. Und das ist alles unter Vakuum, das heißt auch die Geräte sind größtenteils im Vakuum mit.
Ja.
Und wie ist das dann so mit Wärme und so? Ich meine, die Geräte, wenn man jetzt so ein Handy sich anguckt, ne, wenn man da jetzt schön seinen Angry Birds zockt, dann wird das doch warm.
Ja.
Wie ist denn das im Vakuum?
Na, wenn man es einfach so ins Vakuum legt, dann stirbt es irgendwann den Hitzetod.
Na, weil die Luft nimmt ja die Wärme quasi auf. Und im Vakuum dann muss man sich dann kümmern, dass es an die Bordwand übergeben wird. Oder an
Vakuum hast du im Prinzip zum Kühlen nur noch Strahlung.
Ja, oder du machst dir halt, baust oder dir das, was man klassischerweise aus dem Rechner kennt, als Heatpipe. Ja. Genau das kann man auch bauen und genau das wird im Zweifelsfall auch gemacht, wenn man jetzt eine Kamera dort reinbringt, was man eigentlich nicht will, weil so eine Kamera gast auch aus, macht das Vakuum schlecht. Aber wenn es so sein soll, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann sie wirklich direkt reinstellen und versucht dann halt eine Heatpipe zu bauen. Oder man bringt sie halt selber in ein kleines Rohr rein, das man abschließt. Dort drin hat man ein bisschen Luft. Und dann hat man dort eine gewisse Kühlkapazität über die Luft in diesem Ding und dann ist sie halt trotzdem im Vakuum, aber solche Sachen üblicherweise nicht. Also irgendwelche Wärmequellen reinstellen ist eher kontraproduktiv.
Wenn du jetzt sagst Kamera und Messgeräte, ne, und das ist ja so ein ultra kurzer Moment, ne, wie synchronisiert man das denn? Weil es kommt ja mit Lichtgeschwindigkeit quasi rein und nichts bewegt sich so schnell wie Licht. Denke ich jetzt mal, ich bin kein Physiker. Wenn ich da jetzt ein elektrisches Signal schicke, muss ich das ja vorschicken, bevor das Licht ankommt.
Naja, gut, also.
Also bei Netzwerk, TCP/IP mache ich es wahrscheinlich nicht. Wie kriege ich es hin, dass alle gleichzeitig
kommen? Du diskutierst jetzt zwei Punkte an. Also erstmal prinzipiell, es kommt Licht und das fällt auf eine Kamera. Und eine Kamera sind ganz viele Pixel und die Pixel haben einfach ein gewisses Zeitintervall, in dem sie alles, was kommt, aufnehmen. Das heißt, die Pixel kriegen erstmal Wissen, okay, da kommt jetzt Lichtpuls, ob der lang oder kurz ist, interessiert die nicht, weil die sind sowieso viel träger als der und die sehen das Licht einfach, das ist erstmal okay. Wenn man jetzt diese ganzen Sachen synchronisieren will zu diesem System, dann muss man natürlich nicht nur einfach das Licht haben, sondern man braucht dazu natürlich auch noch elektronische Signalgebung, sprich Triggersysteme. Das heißt, wo alle möglichen Sachen synchron sind, das muss so ein System natürlich dann auch haben.
Aber also soweit ich weiß, und wie gesagt, kein Physiker, sind elektrische Signale ja nur mit 200 Metern, 200.000 Kilometern pro Sekunde. Also es sind irgendwie zwei Drittel Lichtgeschwindigkeit, sind elektronische.
Ja, das muss man dann halt vorher schicken.
Muss man entsprechend vorher schicken. Genau. Das heißt, aber es sind so extrem kurze Zeitmomente, ne? Das ist ja dann alles.
Ja, ne, das ist schon, man schickt die halt ein paar hundert Nanosekunden oder Mikrosekunden vorher drauf und dann wissen die Systeme, da kommt jetzt was, ich mache auf, weil die Kameras können ja auch nur Mikrosekunden aufzeichnen. Oder minimalst. Maximals dann halt, haben die eine gewisse Integrationszeit. Und die stelle ich halt entsprechend ein.
Okay, das heißt, wir haben jetzt einen ultra kurzen Lichtimpuls, der auf eine Folie auftritt. Wir haben ganz viele Geräte, die da drauf schauen, die alle gleichzeitig da drauf schauen und dann bekommt man was da draus? Dann kriegt man ganz viele Daten. Also quasi irgendwelche Nullen und Einsen, mit denen man dann das Universum besser verstehen und erklären kann.
Naja, man hat verschiedene Möglichkeiten, sich die optisch oder das, was optisch passiert, anzuschauen und natürlich auch die potenziellen Teilchenstrahlen anzugucken. Letztendlich guckt man zum Schluss auf alles, wo man drauf schaut mit Kameras und da gibt es Kamerabilder.
Aber das sind jetzt nicht irgendwie die Animationen der Gaswolke und bis aufs Atom runter, nein. Sondern was kann man sich denn jetzt als Laie drunter vorstellen, was man davon sehen kann?
Man kann sich anschauen, wie dieses Teilchenpaket, nenne ich es jetzt mal, wie das aussieht, also die räumliche Form. Man kann sich angucken, was das für Energien hat, das heißt, wie schnell die Teilchen einzeln sind. Das schaut man sich an. Man kann sich anschauen, was es für Teilchen sind, also ob es jetzt Protoelektronen, Protonen, irgendwelche komplexeren Kerne, was weiß ich, Kohlenstoff, was auch immer ist. Das kann man sich anschauen. Man kann sich anschauen, wie viele es sind, was durchaus wichtig ist. Mhm. Und das kann man sich halt darstellen dann.
Okay. Simon, hast du noch eine Frage zum Target und zur Welt, wie man sich das Target anguckt? Ansonsten würde ich als nächstes nämlich wissen wollen, wie man denn überhaupt zu diesem Lichtblitz kommt.
Sehr gut, das nehme ich auch mal meinen
Keim. Weil wir sind jetzt schon bei einer Dreiviertelstunde fast und
vielleicht sollten wir da vorher noch mal kurz sagen, was denn jetzt ein Laser eigentlich von normalem Licht unterscheidet.
Was unterscheidet denn ein Laser von normalem Licht?
Na, zum Beispiel, dass er üblicherweise sogenannt monochromatisch ist, also dass er sozusagen nur eine Wellenlänge enthält. Bei normalen,
ja. Was im Falle von ultrakurzen Lichtpulsen nicht stimmt, weil um etwas kurz zu machen, brauche ich Bandbreite. Also,
ja, dann wird er wieder breiter.
Im Spektralbereich. Also
mir geht es wie den Zuhörern.
Stellen wir uns mal ganz dumm und fragen uns, was ist ein Laser? Ein Laser ist ein großer, nein, das...
Keine Dialekte, bitte. Nee,
das weiß auch Feuerzahn, ist egal. Also Laser, was ist Laser? Laser ist eine Abkürzung, ein Akronym für Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Also okay, Lichtverstärkung durch stimulierte Emission von Strahlung.
Okay. So. Aber Strahlung ist das, was Marie Curie umgebracht hat?
Nee, aber das ist halt ein anderes Spektralbereich. Also es gibt zum Beispiel auch Maser, das wären dann Mikrowellenstrahlung, funktioniert genauso. Mhm. War auch vor dem Laser. Also erstmal, wir hatten ja Licht. Licht ist eine elektromagnetische Welle und ist ein Teilchen. Kann ich aus verschiedenen Prozessen erzeugen. Beispiel Sonne. Sonne ist ein Wärmestrahler, Sonne ist sehr heiß, leuchtet halt einfach weiß. So. Die Strahlung der Sonne ist halt ein großes, breites Spektrum und basiert eben nicht darauf, dass es irgendein ein sogenannter kohärenter Prozess ist. Das heißt, da kommt Licht ganz zufällig, ganz random und damit erfüllt das auch keine Kohärenzbedingung und ist einfach breit.
Kommt das wirklich random? Also ist das alles gleich verteilt oder gibt es Bereiche, wo die Sonne mehr strahlt
als anderen? Nein, es gibt schon abhängig von der Temperatur, gibt es halt so diese typischen spektralen Temperaturkurven. Mhm. Im Fall der Sonne wirkt das halt als das, was wir als Weißlicht bezeichnen, weil es einfach im kompletten sichtbaren Spektrum, ja, wir kennen halt nur die Sonne und deswegen ist das unser sichtbares Spektrum, klar, weiß ich, die Katze in den Schwanz. Deswegen ist das, was weiß ist. Dass man halt zum Beispiel die abends rötlich sieht, liegt einfach daran, dass das Licht von der Sonne durch die Atmosphäre muss und je mehr es durch die Atmosphäre muss, desto mehr vom blauen Licht wird weggestreut und deswegen kommt das als rot bei uns an. Mhm. Aber das ist erstmal wie so eine Glühlampe, kennt man ja, Glühlampe, die leuchtet einfach im kompletten Spektralbereich. So, wenn ich jetzt zum Laser komme. Der erste Laser war 1960 von Maiman, ein Rubinlaser, der leuchtete bei 694, irgend sowas. Der hatte nur das, was man monochromatisch nennt, eine Wellenlänge.
Der war dann eine Farbe.
Eine Farbe.
Und nichts anderes. Genau.
Mehr oder weniger. Es gibt eine gewisse Bandbreite. Aber
ein bestimmter Bereich einer für uns wahrnehmbaren Farbe.
Wir sagen, es ist eine Farbe.
Wo ist 694 das Rot, Grün, Blau?
Das ist Rot. Das ist
eher Rot. Rubinrot.
Rubinrot, genau. Genau. Und das war halt ein Lichtpuls, der war ewig lang, Millisekunden, was auch immer. Oder dann bis zu halt Dauerstrich, also sprich kontinuierlich wie so ein Laserpointer.
Wie lang? Millisekunden.
Naja. Und wenn man jetzt diese kurzen Lichtpulse machen will, wenn man etwas kurz machen will, braucht man Bandbreite. Das ist auch in der Nachrichtentechnik so, wenn ich irgendwie ultrakurze Informationen brauche, ich Bandbreite. Das ist genau das Gleiche beim Licht. Das ist absolut das Gleiche. Das ist... letztendlich kann man das auch auf die Unschärferelation zurückführen, wenn ich irgendwie. Aber das führt jetzt zu weit. Also ich brauche halt Bandbreite und dazu muss ich mir ein Medium raussuchen, das als Lasermedium, das mir Bandbreite bietet. Da gibt es eine Reihe, da gibt es gewisse Farbstoffe, die man lange Zeit benutzt hat, auch sehr schön, haben ein paar Nachteile. Aber
was heißt, das ist jetzt die Quelle, also quasi
das
die
ist Ursprungslampe? Das Medium, die Ursprungslampe, wenn man will, das ist das Medium, in dem ich meinen Laserprozess stattfinden lasse.
Das heißt, ich tue irgendwo was rein, keine Ahnung, Strom, da kommt Licht raus und da gibt es bestimmte Stoffe, die sich besser eignen als andere. Und
da gibt es eine Reihe von Lasermaterialien, die sich eben eignen, die eine gewisse Bandbreite haben, um ultrakurze Laserpulse zu machen. In dem Fall, in dem System, mit dem ich arbeite, ist es Titan-Saphir. Saphir kennt man, das ist das, was man auch gerne auf dem Telefon hat. ist ein sehr hartes Material und da ist die Titan rein dotiert in dieses Material, in diesen Kristall, also es sind dann Einkristalle und die setzen sich an bestimmte Positionen in dem Kristall und bilden dann über ihre die elektronische Struktur, also es gibt dann halt eine elektronische Struktur und eine Vibrationsstruktur in dem Gitter, bilden die halt dann die Möglichkeit, dort einen Laserprozess zu starten.
Okay, aber das ist dann wirklich so Plus und Minus und dann leuchtet das?
Fast.
Aber es leuchtet nur ganz kurz, weil ich will ja ganz kurz im Puls.
Nicht zwingend. Das kommt drauf an. Also ich muss dieses, also erstmal habe ich dieses Lasermaterial, das ich anregen kann.
Also erstmal brauchst du sozusagen dieses, genau, das Lasermaterial, was diese bestimmten Energieabstände hat, wo, was du dann bestimmt anregen kannst, indem du...
Genau. Und das Anregen mache ich im Falle von Titan Saphir optisch. Das heißt, ich schicke dort Licht rein.
Ja, ich brauche eine andere Lampe, um die Lampe zum Leuchten zu bringen.
In dem Fall brauchst du eine andere Lampe. Es gibt andere Materialien, es gibt zum Beispiel Gase, die kann ich durch eine Blitzentladung zum Beispiel zünden. Es gibt auch sogenannte chemische Laser, die über irgendwelche chemischen Verbrennungsprozesse oder sowas in der Art gepumpt werden, so nennt man das. Es gibt CO2-Laser hat man ja gerade, Gaslaser, die über Blitzentladung gepumpt werden. In unserem Fall oder in dem Fall von Titan Saphir ist es optisch. Das heißt, ich brauche erstmal eine Energiequelle. Und je niedriger meine Wellenlänge ist, desto höher ist meine Energie. Und das, was ich üblicherweise in Laserprozessen mache, in dem Fall, wenn ich optisch pumpe, ist, dass ich mit weniger Energie, mit kürzerer Wellenlänge, das heißt mit mehr Energie pro Photon, das Medium anrege, um dann bei einer höheren Wellenlänge, das heißt mit weniger Energie pro Photon, abrege, also sprich verstärke. Gut.
Ich versuche es zusammenzufassen, weil es sind viele Worte, die ich auch nicht verstehe. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir auf demselben Stand bleiben. Man braucht Licht, um diesen Kristall, Titanium Saphir, zum Leuchten zu bringen. Das Leuchten ist aber ein anderes Leuchten. Das heißt, man macht da ein relativ breites Licht rein.
Schmal.
Schmales Licht rein, was auch immer.
Um dann breites Licht zu kriegen.
Um dann ein anderes Licht rauszubekommen und dadurch, dass die Energie quasi das gebündelt ist, wie muss man das vorstellen? Also
das muss man sich,
Also wo wird es gepumpt? Weil am Anfang ist es ja noch, das ist ja normales Licht und dann
kommen wir gleich. Also im Fall von Titan Saphir ist das beste Pumpen irgendwo im grünen Bereich, das heißt zwischen 500 und 550 Nanometer. Dafür kann man eine andere Lasertechnologie benutzen, die längere Lichtpulse macht, bei schmalere Bandbreite, aber die können viel Energie liefern und die kann ich eben im grünen erzeugen. Wie man das macht, sei jetzt mal dahingestellt. So, das schicke ich dort rein, in das Titan Saphir. Dann wird dieses Licht dort absorbiert. Mhm. So, das heißt, es bleibt dort Licht, das heißt Energie stecken. Mhm. So. Und dieses, was dort drin steckt, was dann angeregt ist, da gibt es erstmal den Prozess der spontanen Emission. Das heißt, das kann man sich so vorstellen wie ein Kondensator. Ich habe den Kondensator aufgeladen. Und über einen ewig großen Widerstand entlädt er sich ganz langsam. Mhm. Im Fall von Titan Saphir ist dieses ganz lang, also es gibt halt so diese typischen Abfallkurven, da gibt es immer diese Halbwertszeit, die ist im Fall von Titan Saphir liegt die bei 3,4 Mikrosekunden.
Das ist auch relativ schnell wieder leer, quasi.
Ja, aber gemessen an den Verstärkungsprozessen oder an den Art, wie wir verstärken, ist das immer noch relativ lange. Mhm. Also. Jetzt ist das also aufgeladen, wie so ein Kondensator. Jetzt kann ich in dem Spektralbereich, wo dieses Medium aktiv ist, das ist im Fall von Titan Saphir irgendwo bei von 680, 690 Nanometer bis grob 1100, also 1100 Nanometern grob, kann ich verstärken. Maximum liegt irgendwo bei 780 Nanometern in der Verstärkung, in dem, was diese Emission macht. Also es emittiert jetzt einfach Licht, ohne, also ganz stochastisch, also ohne irgendwie, dass das Licht einen Bezug zueinander hat, so ähnlich wie die Sonne, nur über einen anderen Prozess, emittiert das mit einer gewissen
Bandbreite. Also es leuchtet.
Es leuchtet. Leuchtet sehr schön auch, muss man sagen. Und während das aufgeladen ist, kann ich aber dieses Licht, was es prinzipiell emittiert, auch reinschicken und dann passiert das, was man stimulierte Emission nennt. Das heißt, ich rege eine Emission an, das heißt, so ein aufgeladenen Zustand, kommt ein Photon, schubst diesen Zustand an. Der Zustand fällt in sein Grundniveau, emittiert Licht, das genau der gleichen Wellenlänge entspricht, wie dieses Photon, was gekommen ist. Und es gibt auch noch eine andere Bedingung, nämlich, dass es kohärent ist. Das heißt, diese elektromagnetischen Wellen von dem ersten Photon und von dem, was emittiert wird, von dem zweiten, die schwingen gleich.
Die fliegen in die gleiche Richtung.
Die fliegen in die gleiche Richtung und sie schwingen gleich. Das ist das Wichtige. Mhm. So, Und das ist stimuliert die Emission.
Okay, dann nochmal ganz einfach gesagt. Ja. Das Licht, was ich reinschicke, nachdem es aufgeladen wurde, das wird danach verstärkt.
Genau so ist das.
Mit deswegen, mehr Licht, weil dann mehr Photonen durch die Gegend fliegen. Genau. Und die sind auch noch genauso wie die, die ich reingeschickt habe.
Genau. Und das passiert eben nicht nur bei einem Photon, fliegt einmal durch das Medium, sondern das passiert über die Strecke, gibt es halt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es passiert. Makroskopisch, also sprich das, was man hinten rauskriegt, gibt es dann eben einen Verstärkungsprozess. Das heißt, ich schicke zum Beispiel vorne irgendwie ein Lichtbündel rein, das hat eine Energie A. Und hinten hat es dann eben die Energie 10 mal A. Mhm. Und dieses 10 mal A kann ich nochmal reinschicken, theoretisch, wenn dieser Ladungszustand erhalten würde, was er natürlich nicht ist, weil wir ein bisschen abgeregt haben. Und dann hat das eben beim zweiten Mal 100 mal A. Und beim nächsten Mal hätte es dann 1000 mal A. Und das ist sozusagen der Verstärkungsprozess, den wir uns dann anschauen.
Wie muss ich mir das vorstellen? Wie groß ist denn so ein Titan-Saphir-Kristall?
Verschieden.
Es ist eher, ist es ein Stecknadelkopf, ist es eine Faust, ist es ein Raum?
Einen Raum nicht, den können wir schon mal streichen. So groß das herzustellen ist technologisch momentan nicht wirklich möglich, nicht sinnvoll. Also, wir haben so dieser Verstärkungsprozess in solchen Lasern, ist jetzt nicht, dass es irgendwie in einem System passiert, sondern es sind kaskadierte Verstärkersysteme.
Weil das Licht fliegt nacheinander da durch.
Es fliegt nacheinander durch und in jedem Verstärker fliegt es auch ein paar Mal durch den entsprechenden Kristall, der in der Mitte dieses Verstärkers
sitzt. Ah, okay. Das heißt, also es sind viele, also aus irgendwelchen, also ihr habt Spiegel, die das bewerkstelligen.
Genau. Mit Überspiegeln wird das Licht umgeleitet. Ja. Das ist jetzt nicht so dieser Spiegel, den man so von zu Hause kennt, der Badspiegel, der irgendwie 80% reflektiert, sondern es sind sehr spezielle Spiegel mit sehr speziellen Schichten drauf, die eben 99,9% reflektieren. Mhm. Man will ja keine Verluste haben.
Die Verluste, die man hat, sind dann Wärme? Oder wo gehen die hin?
Nee, die Verluste ist Licht, das irgendwie zum Beispiel durch den Spiegel dann durchgehen würde, dann schlägt das irgendwo auf, dort streut es, ein bisschen geht in Wärme, der Rest wird rumgestreut, gut.
Okay. Oder halt, dass du es seitlich rausstreust.
Ja, aber irgendwo kommt das Licht irgendwo mal wieder auf irgendeine Wand und dort wird es ein bisschen gestreut, ein bisschen absorbiert. Absorption geht in Wärme in dem Fall. Ja, klar. Aber das ist in dem Fall nicht so relevant. Da gibt es andere Systeme, ist es relevant. Okay, also wir waren bei der Kristallgröße. Wir fangen an mit einem Kristall, der ist, sagen wir mal, 1 mm auf 2 mm.
Das ist sehr klein.
Im Durchschnitt in der Länge sind es irgendwie 5 mm oder sowas. Die größten Kristalle, die man so üblicherweise verwendet, momentan state of the art, also das, was aktuell technisch möglich ist, sind so in der Größenordnung im Durchmesser 12 bis 15 Zentimeter und in der Dicke so 3 Zentimeter. Mhm. Aber um so einen Kristall zu machen, das ist sehr aufwendig. Das sind alles Einzelstücke, die gibt es jetzt nicht so, dass man die irgendwie sagt, ich hätte gerne jetzt 10 davon. Sondern das ist alles sehr, sehr spezifisch. Also,
wann kriegt man die auf eBay?
Lass es mich so sagen, wenn du mal einen auf eBay siehst, sag Bescheid.
Wieso? Sind die also bestimmt teuer,
also
oder?
Jeder dieser Kristalle ist ein Einzelstück. Mhm. Also so ein Kristall wird so produziert, also Kristalle allgemein, das sind alles Einkristalle, werden so produziert, dass man eine Schmelze macht, wo man eben das Saphir, also sprich Aluminium und eine Oxidquelle als für das Al2O3, was weiß ich, dann kommt das Titan noch rein und dann wird das flüssig gehalten. Und das ist irgendwie bei 1500 Grad, Größenordnung, so in der Größenordnung. Dann kommt dort ein Siedkristall rein, das heißt ein Kristall, der ein Kristall ist und in dem wächst dieser Kristall dann an. Mhm. Und das passiert über mehrere Wochen oder Monate.
Das in der ganzen Zeit, ganz lange sehr heiß sein.
Ja, das kostet sehr viel Strom.
Ja.
So, und dann kommt dann ein Kristall raus, der dann eben im Idealfall so ein 12 oder 15 Zentimeter Kristall im Durchmesser machen kann. Länger sind die. Und dann wird der halt bestimmt geschnitten und dann wird der erstmal reingeguckt. Und dann ist,
ob der gleichmäßig gewachsen ist.
Und eine große Anzahl ist nicht gleichmäßig gewachsen. Das heißt, man kann nur kleinere Kristalle draus machen. Das heißt, von den Kristallen, die man macht, hat man viele, die man für die größten nicht benutzen kann. Da macht man dann kleinere draus.
Braucht man die noch irgendwo anders oder werden die explizit für Hochleistungslaser gebaut?
Naja, es ist Titan-Saphir als Lasermedium ist schon sehr, also da gibt es schon verschiedenste Lasersysteme. Es ist sehr viel in Forschung, was Hochleistungslaserei angeht, ist sehr viel Forschung und das ist ein reiner Forschungsmarkt. Es gibt kleinere Systeme, die auch industriell für irgendwelche Sachen unter Umständen eingesetzt werden. Keine Ahnung, weil das ist ein weites Feld, um das mal zu dir, um mal Effie Priest zu zitieren. Da gibt es verschiedenste Anwendungen. Aber so diese größten Kristalle ist wirklich für diese Hochleistungslasersysteme und das ist im Wesentlichen momentan ein Forschungsmarkt, also wird für Forschung eingesetzt, weniger industriell. Genau. Also es gibt letztendlich, es gibt in den USA eine Fabrik, die das relativ verlässlich können. die für alle möglichen Hersteller dieser Hochleistungslaser sind. Das sind auch nur zwei, die das dann machen. Es gibt auch Produzenten in China natürlich. Wie alles, was man kriegt man auch in China. Da ist dann aber die Frage, wie verlässlich, wie reproduzierbar das ist. Mhm. Also das ist dann, man sieht dort auch Kristalle von dort und das ist okay. Aber das ist halt wirklich ein technologisch sehr aufwendiger Prozess, der über mehrere Monate geht, mit einer hohen Fehlrate. Und ich will jetzt nicht irgendwelche Zahlen in den Mund nehmen, was solche Kristalle kosten. Aber das ist schon sechsstellig.
Okay. Okay, das heißt, das ist dann in jeder Stufe dieser Verstärkung, ist einer davon drin.
Ja, aber nicht von den Großen. Die Großen sind in der letzten Stufe. Sie werden mit jeder Stufe, wird der Kristall größer.
Okay, damit man, warum ist das so?
Okay, jetzt kommen wir in das, wie macht man diese Laserpulse? Also überall, wo man einen Laser drüber schickt, hat eine gewisse sogenannte Zerstörschwelle. Mhm. Das heißt, wie viel Fluenz, das wäre jetzt Energie pro Fläche, oder wie viel Intensität, hat man ja vorhin schon, wie viel Energie pro Fläche pro Zeit, hält so eine Optik aus. Das weiß man, das kann man messen, das hat man relativ gut verstanden, das weiß man. Man weiß, dass kurze Pulse, wenn man kurze Pulse drüber schickt, also wirklich diese ganz kurzen Pulse, dass das deutlich schlechter hält, als wenn man den Puls ein bisschen länger macht. Das heißt, man streckt diesen Laserpuls. Mhm.
Das heißt, man streckt Licht.
Man streckt Licht.
Macht man es dann langsamer? Macht man es dann breiter? Wie muss man sich das vorstellen?
Also wir haben ja vorhin gesagt, dass so ein ultrakurzer Laserpuls ein Spektrum hat.
Also streckt man es zeitlich? In welche Dimension Moment. Das denn?
Also wir gehen mal hin und sagen, wir haben einen ultrakurzen Laserpuls. Und das ist tatsächlich so, wir fangen nicht damit an, wir haben einen Oszillator, aus dem kommen ultrakurze Laserpulse. Wie das im Oszillator funktioniert, lassen wir erstmal weg. Kommen kurze Pulse raus. Die haben Größenordnung sowas wie 10, 15 Femtosekunden Pulslänge, haben entsprechendes Spektrum. So, diese Farben, wenn man sich das so vorstellen will, kommen alle zur gleichen Zeit. Mhm. Also sagen wir mal, die Farben kommen alle zur gleichen
Zeit. Also nicht das Rot zuerst und nicht das Grün zuletzt, sondern es kommt alles gleichzeitig.
Kommt alles gleichzeitig, genau. Und damit bildet es einen kurzen Puls. So, und wenn ich jetzt so Licht strecken will, dann muss ich, und da ist dieser Gedanke mit, ich mache was langsamer und was schneller, gar nicht so schlecht, muss ich die einzelnen Wellenlängenanteile, also die verschiedenen Farben in dem Puls, verschieden, also zueinander verzögern. Das heißt, es kommt erst rot, dann kommt...
Wie mache ich denn Licht langsamer, indem ich es länger reisen lasse?
Genau, exakt. Und das kann man über verschiedene Dinge tun. Also einmal kann man das, wenn man es zum Beispiel durch einen Glasblock schickt, wissen wir, dass Glas nicht eine Brechzahl hat, sondern für jedes Licht eine andere Brechzahl. Eine Brechzahl ist nichts anderes, wie schnell bewegt sich das Licht in dem Glas. Das heißt, jedes...
Aber der Regenbogen beim Prisma ist das.
Jeder Regenbogen beim Prisma, genau, exakt. Und jede dieser Farben hat eine andere Geschwindigkeit durch diesen Glasblock. Das heißt, wenn ich vorne einen kurzen Puls reinschicke, dann kommt der hinten gestreckt raus, weil die Farben nacheinander kommen. So. Mhm. Und das Gleiche kann ich zum Beispiel machen, wenn ich in einen sogenannten Gitterstrecker das Licht schicke. Das ist ein besonderer Aufbau, der das macht, der spaltet das wie so ein Prisma das Licht auf. Mhm. Dann läuft das durch eine gewisse Strecke, durch einen gewissen optischen Aufbau. Und dann bringe ich das zurück und letztendlich bündel ich das dann alles wieder in einen Strahl und habe aber jede Wellenlänge hat eine andere Laufzeit gehabt durch dieses System durch. Und damit kommt in dem Fall, wir sprechen da von normaler Dispersion, kommt zuerst rot und dann blau. Und dann kommt dazwischen alles entsprechend aufgereiht. Also so wie beim Regenbogen, wenn ich das Licht von der Sonne jetzt mal so sagen würde, es wäre ein kurzer Lichtpuls, dann würde halt zuerst die roten Anteile kommen und dann die blauen und violetten.
Ich gehe gerade im Kopf die Farben des Regenbogens durch, deswegen habe ich gerade überlegt.
Rot,
Orange, Gelb und Grün sind im Regenbogen drin, Blau und Indigo geht es weiter auf der Regenbogenleiter. Kinderlieder, Leute. Aber das hat halt einen Moment gedauert, deswegen war ich kurz abwesend. Ich habe was
gelernt. Und das gleich wieder vergessen. Nein.
Und dann kommt also, das Violett am Schluss noch.
Ja. Genau. Genau. Und letztendlich genau das macht man. Wir strecken oder üblicherweise wird es so gemacht, dass man so diese 10, 15, 20 Femtosekunden auf eine halbe bis eine Nanosekunde streckt. Nanosekunde ist 10 hoch minus 9, also wir gehen von 10 hoch minus 15 auf 10 hoch minus 9. Das heißt, wir machen 6 Größenordnungen, strecken wir dieses Licht. So, jetzt ist das lang gestreckt.
Warum haben wir das gemacht? Damit
die Optiken nicht kaputt gehen. Genau.
Ah, okay.
Genau. Und jetzt verstärke ich das und irgendwann würde ich so viel Energie rein. Also dann ist erstmal vom Durchmesser her ein kleines Lichtbündel. So, und dann verstärke ich das, bringe dort Energie rein. Und irgendwann wäre das so weit verstärkt, dass dann so viel Energie drin steckt, dass dieses Medium, in dem ich es verstärke, in dem Fall Titan Saphir oder die Spiegel, über die ich es drüber schicke, kaputt gehen würden. Mhm. Das will ich natürlich nicht. Das heißt, ich nehme dann dieses Strahlbündel oder nehme dieses und vergrößere es. Das kann ich mit einem Teleskop machen, also zwei Linsen. So, damit vergrößere ich den Durchmesser.
Auf die 30 Zentimeter.
Naja, erstmal zum Beispiel von 1 Millimeter, erstmal auf 5 Millimeter zum Beispiel. Und dann geht das durch den nächsten Verstärker. Und dann mache ich das von den 5 Millimetern.
Ah, und dadurch müssen die Kristalle größer werden.
Genau, weil und damit skalieren die Kristalle okay, die Fläche, nach oben in der Größe.
Damit auch die Energie runternehmen.
Genau, und dann genau, genau. Also wenn man jetzt zum Beispiel hingeht und sagt, bei einem Größenordnung 1 Joule habe ich jetzt ein Strahlprofil oder brauche einen Kristall, der hat sowas wie Größenordnung 20, 30 Millimeter Durchmesser. Brauche ich dann beispielsweise bei sowas wie 40 Joule dann schon wieder einen Kristall, der zum Beispiel 12 cm Durchmesser hat.
Und muss das Ganze, also wird, also wenn ich da drauf schieße und wenn es zu intensiv ist, geht es kaputt. Okay. Ja. Und wenn ich nicht so doll drauf schieße, dass es gerade so nicht kaputt geht, passiert dann irgendwas? Wird das warm? Muss das gekühlt werden?
Also warm werden die Kristalle, ja. Die müssen gekühlt werden, aber weniger von dem Licht, was ich verstärke, weil das zieht ja Energie raus. Wärme ist ja auch nichts anderes als Energie, sondern es wird warm von der Energie, die in dem Kristall drinne bleibt, von dem ursprünglichen Pumplicht.
Mhm.
Das heißt, man hat, also jetzt in dem Fall zum Beispiel von Titan Saphir, hat man zum Beispiel, dass wir pumpen bei 532 Nanometer oder bei 500 Nanometern und emittieren bei um die 800. Das heißt, das, was dann da als Wellenlängendifferenz dazwischen ist, das bleibt sowieso drinne stecken in dem Kristall.
Mhm.
Und dann extrahiere ich von der Energie, die ich nutzen kann, extrahiere ich beispielsweise nur die Hälfte oder sowas oder zwei Drittel. Das heißt, das letzte Drittel bleibt auch drin. Und das leuchtet natürlich immer noch ein bisschen nach, aber es passiert auch, dass es dann einfach drin bleibt und Wärme ist.
Okay, das heißt, ich fasse uns zusammen, wir haben das verstärkt, die Kristalle werden immer größer aus den genannten Gründen, wir haben aber noch quasi einen gestreckten Puls an der Stelle. Es ist immer noch der kleine Regenbogen, der durch die Gegend
fliegt. Der ist der kleine Regenbogen.
Es ist noch nicht der fokussierte Laserpunkt, der ganz viel Energie
auf einen Punkt hat. Der ganz kurz ist, das ist das Wichtige.
Und er hat ungefähr mittlerweile eine Größe von so 15 Zentimetern, weil du sagtest, weil das der größte Kristall ist.
Sagen wir mal, ja, so in der Größenordnung, so zwischen 10 und 15 Zentimeter, genau.
Okay. Und dann?
Genau, und dann muss ich ihn wieder kurz machen.
Okay, aber danach nehme ich das Glas nur rückwärts.
Im Prinzip schon, ja.
Echt? Okay, aber was ist...
Naja, ich habe vorne, beim Strecken habe ich dafür gesorgt, dass die blauen Komponenten länger laufen durch meinen Aufbau als die roten. Egal, ob das jetzt ein Glas ist, ob das eine Faser ist oder ob das jetzt so ein Gitterstrecker ist. Ich sorge dafür, dass meine roten Anteile schneller da durchkommen als die blauen.
Mhm.
Oder umgekehrt die blauen langsamer als die roten. Gut. Und wenn ich das wieder zusammenschieben will, muss ich das genau umgekehrt machen.
Mhm. Na so. Klar, okay.
Und das kann ich...
Wenn ich mir das vorstelle, sind das einfach wirklich Spiegel? Ist das ein Glas? Wie groß ist sowas, was das kann?
Genau, jetzt kommen wir dazu. Das mache ich auch wieder mit Gittern. Das heißt, ich habe wieder so einen Gitteraufbau, der wie so ein Prisma meinen Strahl zerlegt. Ich weise den einzelnen Farben wieder verschiedene Laufzeiten zu und zum Schluss packe ich das wieder zusammen.
Und das machst du mit den Spiegeln? Und
das mache ich mit Gittern. Mit Gitter, nicht mit Spiegel.
Was ist denn der Unterschied zwischen Gitter und Spiegel?
Nein, ein Gitter macht Beugung. Das ist ein ganz einfaches Gitter, wenn jemand auf seine Kreditkarte oder seine EC-Karte guckt. Und da gab es immer mal diese Hologramme. Das ist auch nichts anderes als ein Gitter.
Ah.
Ja, oder wenn du tatsächlich, also man kann sogar so ein, wie war denn das? Man kann doch sogar so ein ganz einfaches Gitter mit zwei Stiften machen, wenn man die so ganz eng...
Ja, okay, man kann natürlich auch seine Stifte, Finger irgendwas so weit zusammen machen, dass das irgendwie in die Größenordnung der Wellenlänge kommt und dann man dort auch Beugung sieht. Das ist auch genau das Grundprinzip dieser Gitter, letztendlich. Aber diese Gitter sind wie so ein Prisma. Man kann es genauso vergleichen. Also es ist
okay, halt also Gitter Hologramme ja so kann ich mir vorstellen, das wird halt gebeugt so und dadurch Prisma. Kann man halt die verschiedenen einzelnen Farben ansteuern und die kann man unterschiedlich
genau
weit reisen lassen und dadurch kann man sie quasi entweder auseinanderziehen oder wieder zusammen.
Genau, und da haben wir jetzt das Problem, dass bei diesen Gittern, dass die empfindlicher sind, was diese Laserzerstörschwellen angehen, als die Spiegel zum Beispiel. Das heißt, ich muss meinen Strahldurchmesser, bevor ich ihn über die Gitter schiebe, so weit vergrößern, dass, wenn der Puls zum Schluss das letzte Gitter verlässt, ist er ja kurz.
Mhm.
Und das heißt, auf diesem letzten Gitter muss der Puls die Intensität so gering sein, dass das Gitter das noch verträgt.
Mhm.
Das heißt, ich muss ihn in der Fläche so groß machen, dass, wenn er dort kurz ist, er eine gewisse Schwelle nicht überschreitet.
Wie stelle ich mich, ich möchte es mir eigentlich nochmal räumlich vorstellen, so dieser ganze Prozess, so eine Pumpe, wie groß ist denn so eine Pumpe?
Was für eine Pumpe?
Die den Laserstrahl verstärkt, eine Stufe einer Pumpe. Also die quasi
Moment,
einmal...
Moment, ich habe einen Verstärker und den Verstärker muss ich pumpen, das heißt, da bringe ich Energie rein.
Okay, also stimmt, die Pumpe sind quasi Lampen, die den Kristall an.
Wir sagen mal Lampen dazu, es sind in unserem Fall auch Laser, aber die sind Blitzlampen gepumpt, das ist erstmal weg, es ist Licht.
Okay.
Es ist Licht, was ich dort reinbringe.
Okay, und ich will es mir räumlich vorstellen, ist das so groß wie ein Einfamilienhaus oder wie ein Polo oder wie groß ist so? Also wie sieht das aus? Ist das so ein Tisch, wie wir
abhängig
hier haben?
Abhängig von der Verstärkerstufe. Also die ersten Verstärkerstufen sind relativ klein. Mhm. Das ist so, das kann man sich so vorstellen wie so ein halber Schreibtisch. Mhm. Die größte Verstärkerstufe ist ein Tisch, der ist 12 Meter lang, 2 Meter breit.
Okay, und dann dementsprechend und da ist auch aber das letzte Gitter nicht, größer als das erste.
Das ist, nein, Moment, das hat mit dem Gitter jetzt noch nichts zu tun. Das ist nur der Verstärker. Mhm. Man muss dann aber dazu sagen, dass so ein Verstärker ganz viel Luft ist und ein paar Spiegel, die entsprechend entfernt von dem Kristall stehen.
Luft
Kristall
oder Vakuum?
In dem Fall Luft.
Aha, es das gibt also auch Lasers, wird mit Vakuum, er wird mit Luft.
Na, in Luft.
Also in Luft, verzeih mir.
Ja, in dem Fall von Titan Saphir, ja. Es gibt andere Systeme, wo es sich aus egal welchen Gründen auch anbietet, das Ganze im Vakuum zu machen. Aber wir sind jetzt an Luft.
Aber ist da nicht Staub?
Man muss das in Reihenräumen machen.
Okay, das heißt
Also man muss darauf achten, dass natürlich auf den Optiken und in dem Strahl kein Staub ist.
Dafür wenn muss man im sorgen. Strahl der Staub ist, dann würde der quasi schwächer werden und der Staub würde
vaporisiert. Nein, es würde streuen. Es gibt die Möglichkeit, dass der Staub ein bisschen ionisiert wird. Und dann gibt es auch den Effekt, dass das Licht dann tatsächlich diesen Staub auch so ein bisschen transportieren kann. Mhm. Und dann irgendwann auf der nächsten Optik, wo der Strahler drauf geht, abschlägt und dort brennt er sich dann ein und dann ist die Optik kaputt.
Okay, das heißt, der Spiegel geht kaputt. So ein Spiegel, ist das, also meinst du, ist nicht normal, ist schon ein besonderer, aber kriegt man sowas irgendwo zu kaufen? Gibt es irgendwie Badspiegel, die besonders gut spiegeln?
Also sagen wir mal so, die besten Badspiegel, die du kriegst, laufen vielleicht so bei 90-92%. Wenn du ein Metall richtig gut polierst, kriegst du es auf 95%. In dem Fall, die Spiegel, die wir benutzen, sind sogenannte dielektrische Spiegel, da sind Schichtsysteme drauf. Mhm. Die Spiegel jetzt gehen von sowas wie Zoll, also sprich 2,5 Zentimeter Größe, bis eben zu
ja, den 30 Zentimeter, 15, ne?
50, oder genau, sowas in der Größe, beziehungsweise hinterher dann für die Gitter sind es dann halt, ja, das sind das halt entsprechend große Spiegel. Das sind die elektrischen Schichten, dafür gibt es Firmen, die das machen, werden auch in großen Vakuum-Sparteanlagen gemacht. Ist jetzt auch nichts, was man von der Stange kaufen kann. Das, also so preismäßig, da gibt es irgendwie die 1-Zoll-Spiegel, die kosten halt 100 Euro. Oder 75 Euro bis 100 Euro und dann skaliert der Preis exponentiell mit der Größe des Spiegels.
Am letzten Gitter, ne, über das wir jetzt gerade eben gesprochen haben,
ja.
Wie weit sind wir denn da, wenn man jetzt den gesamten Laserprozess betrachtet?
Das ist ganz das Ende.
Es ist schon quasi kurz vorm Target.
Das ist schon kurz vorm Target.
Okay. Wie weit, also welche Strecke legt denn das Licht insgesamt zurück, bevor es dann so kurz und knackig ist, dass es das Teilchen bewegen kann?
Das hängt natürlich ab von der Verstärkerkette,
ja.
Wie oft das durchläuft. Üblicherweise jetzt bei den Systemen, die wir jetzt betreiben, also es kommt wirklich hängt massiv von der Systemarchitektur ab. Die Verweildauer von so einem Licht kann schon mal in dem Gesamtsystem so eine Mikrosekunde sein.
Also ist das 10 hoch minus 6. Oder wenig? Das heißt, kann man dann quasi mal
Sekunden,
mal Geschwindigkeit
mal Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, da sind ungefähr zwei Größenordnungen dazwischen. Also kann man schon hingehen und sagen, ein paar hundert Meter legt das Licht in dem System zurück.
Okay. Und dann haben wir es ganz klein und fokussiert. Wie oft kann ich das machen pro Zeit?
Das hängt ein bisschen davon ab, wie oft ich das Pumplicht zur Verfügung stellen kann, wie oft ich jetzt meine Kristalle pumpen kann, in dem Sinne, dass die Wärme das nicht zu irgendwelchen Effekten führt, dass es problematisch ist. Üblicherweise arbeitet man momentan im Einzelschussbetrieb bis zu einem Hertz, also sprich einmal pro Sekunde oder 10 Hertz, 10 Mal pro Sekunde. Das hängt ein bisschen davon ab, was man damit machen will. Mhm. Es gibt Bestrebungen, das Ganze eben auch aufzubauen Richtung 100 Hertz, 1 Kilohertz. Das sind so die aktuellen Challenges für solche Systeme, wenn man zu höheren Repraten will, dass man das thermische Management und das Bereitstellungsmanagement für das Licht, dass man das im Griff hat.
Das Ursprungslicht, also du sagtest, die Kristalle sind lasergepumpt. Mhm. Aber auch die Laser müssen ja irgendwie erzeugt werden.
Ja, das kommt aus Blitzlampen. Verschiedentlich. Titan Saphir, es stimmt so nicht ganz. Also Titan Saphir wird halt im Grün gepumpt. Traditionell nimmt man dafür Blitzlampen gepumpte Laser, die Frequenz verdoppelt, aber egal, deren Licht man dann benutzt. Man kann das natürlich inzwischen auch effizienter mit Dioden machen. Das heißt, man ersetzt die Blitzlampen durch Dioden. Blitzlampen haben halt so ähnlich wie die Sonne ein sehr breites Spektrum, wovon ich nur einen gewissen Teil nehme, produzieren aber ansonsten im Wesentlichen Wärme. Wenn man Dioden nimmt, kann man das sehr gut anpassen für dieses Material der Pumplaser. Und dann benutze ich dieses Licht und bearbeite das so auf, dass ich damit diese Kristalle pumpen kann und die da absorbieren dann.
Das sind also wirklich so wie beim Fotograf so eine helle Blitzlampe oder ist das doch was anderes als beim Fotograf?
Nö, im Prinzip ist es genau das. Nur, dass diese Blitzlampen eben nicht nur irgendwie einmal blitzen, sondern Blitzlampen irgendwas zwischen 25 und 50 Millionen Schuss können. Danach sind die ausgebrannt, ganz klassisch. Die müssen gekühlt werden, weil sie sehr viel Wärme produzieren.
Das ist quasi eine Glühlampe.
Es ist eine besondere Glühlampe.
Die aber nur ganz kurz, ganz
viel Licht macht. Aber dafür viel Licht macht, genau. Man ist eine elektrische Entladung, die man dort drin, das ist, wo man das macht.
Was hat die so an Watt? Kann man sich das irgendwie, kann man das an
Watt umrechnen? Das sind schon ein paar Kilowatt.
So viel pro Blitzlampe? Ja, ja. Wie viele Blitzlampen sind dann in so einem Lasersystem?
Mehrere Dutzend.
Okay, also
das ist richtig. Also, ja, also man redet jetzt davon, dass ich jetzt in jedem dieser Pumplaser sind eine gewisse Anzahl von Blitzlampen. Ich habe mehrere dieser Pumplaser. Und so ein Pumplaser braucht halt ein paar Kilowatt, so in der Größenordnung. Und dann summiert sich das halt entsprechend auf.
Okay, also das sind Blitzlampen. Das heißt, was du ja vorhin sagtest, Dioden gepumpt, das wäre dann das Äquivalent zur Real, also zu unserer unwissenden Welt, dass das dann wie LEDs sind. Und diese LEDs hätten den Vorteil, dass sie natürlich ein sehr spezifisches Spektrum herstellen und dass sie das wahrscheinlich effizienter tun als so eine Blitzlampe und vielleicht sogar weniger schnell kaputt gehen. Oder wie ist das?
Ja, die Lebensdauer bei den Dingern ist definitiv deutlich höher. Und also deutlich. Also es ist so, dass man, wenn ich jetzt eine Blitzlampe irgendwie alle halbe Jahr austauschen muss, dann brauche ich mir in meinen 10, 20 Jahren, wo ich sowas betreibe, nicht Gedanken machen, ob ich jetzt eine Diode mal austauschen muss. Mhm. Also so in der Größenordnung. Mit Dioden kann man eben, hingehen und versuchen, jetzt irgendwie sowas bei Titan Saphir zu machen. Oder man kann eben mit Dioden auch andere Lasermaterialien direkt pumpen. Die dann eben bei einer etwas anderen Wellenlänge arbeiten, wo man aber eben auch solche Kurzpulslaser draus bauen kann. Und dann wird der ganze Prozess noch effizienter, weil ich eben nicht den Zwischenschritt gehen muss über diesen Pumplaser, sondern ich kann die Dioden nehmen und direkt Licht, also direkt mein Material pumpen, mit dem ich den eigentlichen Laserpuls machen will. Aber das ist jetzt noch ein anderes Thema als das Titan Saphir. Aber ja.
Wie viel Strom brauche ich, damit das ganze System läuft? Also Größenordnung. Also Kilowattstunden. Kilowatt. Wie viel Kilowatt brauche ich? Also wenn du sagst, es braucht mehrere Kilowatt pro Blitzlampe, ich habe da mehrere Dutzend von, dann muss ich die ganze Hütte kühlen, dann wird das Ganze sehr warm.
Ja.
Dann wird es wieder kalt gemacht und dann bewegt es ja eigentlich mit Licht nur ganz wenige Teilchen. So. Das heißt, es wird ja auch viel der Energie wahrscheinlich einfach wegfließen. Es ist nicht die Energie, die dann wirklich ankommt, sondern er ist relativ ineffizient in der Erzeugung dieses
also
Lichts.
Also das System, wenn man, also sagen wir mal so ein blitzlampengepumpter Laser ist relativ ineffizient. Mhm. Deswegen gibt es dafür auch jetzt nicht wirklich die industrielle Breitenanwendung, sondern wir benutzen das, wie gesagt, für diese Grundlagenforschung, wo man das eben guckt. Man muss, sagen wir mal, wenn man jetzt schaut, wenn man jetzt diesen Gesamtprozess anschaut, muss man sich auch gucken, was so ein konventioneller Beschleuniger an Anschlussleistung hat. Auch da kann der Laser durchaus noch verlieren, aber man muss halt überlegen, was man damit erreicht. Das ist halt, wie gesagt, eine Forschungsanlage, die eben relativ einmalig ist. Und wenn man jetzt hingeht und sagt, irgendwann, man findet dafür eine dauerhaftere Anwendung, dann muss man sich natürlich auch Gedanken darüber machen, wie kann ich den gesamten Prozess effizienter gestalten. Beziehungsweise gibt es dafür auch schon Systeme, die man anfängt, sich dort anzuschauen oder die man sich anschaut und dann zu gucken, kriege ich das effizienter hin? Was durchaus sinnvoll ist.
Mhm. Und bezahlt wird Grundlagenforschung generell vom Bund.
Ja.
Das ist gut. Das hilft uns, das Universum zu verstehen.
Ja, es ist also ein klassisches Beispiel. Also wenn man jetzt man kann man natürlich hingehen, wozu brauche ich denn das alles? Gibt so dieses klassische Beispiel. Als der Transistor erfunden wurde, wusste keiner, was man damit machen soll. Wozu ist denn das gut? Wir haben doch Röhren, ist doch alles in Ordnung. Und genauso kann man sich das auch vorstellen. Aber es gibt oder gibt auch andere Sachen. Was weiß ich, wenn wir gewisse Anforderungen an Optik haben, dann gibt es da eben auch Austausch mit Firmen, die das bereitstellen und das Know-how, was man dann dort gemeinsam aufbaut, kann man dann eben auch für Industriekunden zum Beispiel mitverwenden. Und das wird auch wirklich gemacht, um jetzt da ins Detail zu gehen. Oder man überlegt sich gewisse Dinge, die man bauen will und dann gibt es dafür eine Anwendung woanders. Also das ist schon so, dass sich das auch insgesamt lohnt. Und im Zweifelsfall zum Schluss ist es, man hat 100 Ideen und eine davon zündet und hilft halt wirklich.
Naja, zum Beispiel brauchten wir immer kurzwelligere Optik, um zum Beispiel immer kleinere Chips herzustellen.
Genau. Und zum Beispiel ist eine klassische Anwendung heutzutage für die Chipherstellung, dass man Laser benutzt, um über gewisse Prozesse Licht eben im sehr kurzbrennweitigen zu machen, um dann damit Chips zu machen.
Genau. Und die Lackschicht zu belichten,
Als Belichtungssystem
Masken durchfliegt, genau, und dann dort weggehetzt zu werden und wieder mit Komfort gefüllt zu werden. Und
genau, so. Zum Beispiel.
Okay. Wo ist gerade der Flaschenhals? Also wo ist quasi gerade irgendeine Grenze erreicht im Sinne von man kann nicht noch bessere Spiegel bauen oder man... Also ich will gerne wissen, wo gerade das Problem, also was müsste es geben, damit der noch besser wird, so ein Laser, was aber aktuell noch nicht existiert. Was fällt dir da zuerst ein? Wo ist gerade das Problem?
Das ist sehr, sehr spezifisch. Also es gibt verschiedene Ansatzpunkte. Also sagen wir mal, die Lasertechnik an sich ist schon gar nicht schlecht. Das ist natürlich immer noch Aufgabe, es immer besser zu machen. Also wenn man einen Experimentator fragt, dann sind die Laser nie gut genug. So.
Vor allem ist ja auch noch die Frage, was willst du jetzt besser haben? Also willst du noch kürzere Pulse haben? Willst du noch energiereichere Pulse?
Fokussierter? Stimmt, das also, ist eine sehr spezifische
Das kommt drauf an, was man damit machen will. Das ist allein schon bei diesen Hochleistungslasern gibt es verschiedenste Anwendungsgebiete und man muss sich überlegen, was ich damit machen will eigentlich. Mhm. So, es gibt gewisse Eigenschaften des Lasers, die wir definitiv noch besser verstehen wollen, die wir noch besser kontrollieren wollen, die man noch besser aufs Experiment anpassen will. Ein klassisches Beispiel ist vielleicht Kontrast. Das heißt, die Spitze meines Laserpulses gemessen zu dem, was als Untergrund rumschwimmt.
Wie Kontrast nochmal?
Kontrast. Was ist Kontrast? Kontrast definiert die Spitze meines Lasers. Also ich habe diesen kurzen Puls. Und der ist jetzt nicht nur in der linearen Skala, das heißt das, was ich linear sehe, sondern der geht natürlich viele Größenordnungen nach unten in irgendeiner Form. Und da ist auch immer noch Licht. So, und ich will das Verhältnis wissen von der Spitze zu dem Lichtuntergrund. Und das ist so, bewegt sich so in der Größenordnung 10 hoch 12, 10 hoch 13 als Verhältnis zueinander oder 10 hoch minus 12, 10 hoch minus 13 oder sowas oder noch mehr. Das ist auch wieder schwer zu fassen. Also kurz gesagt, stell dir vor, du stehst jetzt auf dem Mond in deinem Raumanzug, guckst zur Erde, siehst alles schick, alles grün und du interessierst dich für die Höhe des gemähten Rasens in Relation zu der Entfernung Erde-Mond. Mhm. Und auf dem Level gibt es eine Thematik, die sich damit beschäftigt, wie kriege ich es hin, den Rasen noch kürzer zu mähen, vom Mond aus, diesen Anstieg von da unten bis eben zum Mond möglichst steil zu machen. Mhm. Und das ist zum Beispiel... Das ist ein Beispiel von vielen, wo es zum Beispiel, was die Lasertechnik angeht, um Dinge noch besser zu machen. Erstmal zu wissen, wie das sich verhält, woher das kommt, um es dann zu kontrollieren, uns anzupassen, wegzumachen, besser zu machen.
Wir haben jetzt nur noch 7 Minuten.
Ja.
Haben wir was vergessen? Also wir haben einmal den Weg so weit durchgemacht, bis wir am Target waren von der Entstehung.
Wir haben alles vergessen. Ich meine, wir könnten jetzt wahrscheinlich noch weiter darüber. Also.
Das habe ich geahnt, aber haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Was haben wir vergessen? Für jemanden, der noch nie mit Lasern zu tun gehabt hat, wie weit weg sind wir? Also sonst würde ich dich fragen, was Chirping ist.
Na, Chirping hatten wir ja vorhin. Das ist dieses Strecken.
Das hat noch nicht unter dem Wort. Und warum heißt
es Chirping? Sehr gute Frage. Also dieses Chirp Pulse Amplification, das ist der Fachbegriff, ist eben dieses Strecken, Verstärken, Komprimieren. Warum heißt es Chirping? Das, was wir tun mit dem Licht, lässt sich auf den akustischen Bereich übertragen, das heißt auf akustische Wellen. Und dann würde sich diese Abfolge von diesem Licht, würde sich so ein wenig anhören wie so ein Vogelgezwitscher, so ein Vogel, der so den Ton nach oben zieht. Mhm. Genau, das geht, ja. Und deswegen Chirping. Und da gibt's in einem der Laserbücher so ein lustiges Bild mit so zwei Vögelchen, die da rumzwitschern.
Weil es im Englischen das Wort für
Zwitschern ist. Es ist das Chirp, ja, genau. Genau. Und daher kommt dieser, also Chirp, wenn ich das, was ich im Optischen mache, aufs Akustische übertrage, dann würde sich das so anhören wie so ein Zwitschern eines Vogels. Daher kommt das Chirp.
Beziehungsweise ihr könntet das sogar gehört haben. Ich glaube, haben wir das im Penta-Radio gespielt? Als es diese ersten Beobachtungen von dem Gravitationswellenteleskop gab, da gab es diesen Plop sozusagen, wenn die beiden schwarzen Löcher zusammenfallen. Und das wird auch Chirping genannt. Also wenn man sozusagen diese Gravitationswellendetektion, genau wie gerade schon beschrieben, in den akustischen Bereich überführt und dann hörbar macht, dann kriegt man auch genau so einen Job, also wird auch so genannt, genau, weil es wahrscheinlich so ähnlich klingt. Ja.
Also da gibt es ja so Spielereien, dass man das irgendwie übersetzen kann. Ich habe es selber nie durchgespielt, aber das ist halt, daher kommt das Chirp.
Mhm. Warum hast du Laser angefangen zu machen? Oder warum machst du was mit Lasern? Also, wie bist du dazu gekommen,
Frage? Das ist, das frage ich mich auch manchmal.
Was muss man denn, also welche Leute arbeiten denn an so einem Laser? Das sind ja wahrscheinlich nicht nur Wissenschaftler, sondern es gibt ja auch Techniker.
Ja, also ich sag mal, ich habe ein bisschen unkonventionellen Weg dazu gefunden. Also ich meine, ich komme ursprünglich aus Jena. Da ist klar, dass man Optik mit der Muttermilch ein bisschen mit aufsaugt. Ich habe erst angefangen, Physik zu studieren, habe dann daneben parallel dort schon gearbeitet in einem Institut, das sich mit Optik und Laserei beschäftigt hat. Also das ist dann irgendwie, ich habe dann direkt beim Studienanfang mehr oder weniger angefangen zu arbeiten, habe dann irgendwann den Studienentgang von der Physik auf Ingenieurswissenschaften an der FH in Jena gewechselt. Mathematik, das klassische Problem. Habe dann da aber fertig gemacht und das war Studiengang Physikalische Technik und ich bin Ingenieur für Laser- und Optotechnologie. Mhm. Das heißt, man hat dann dort Vorlesungen, in dem Fall zu Laserei, zu Optik, Mathematik passend dazu, das war alles sehr schön. Und dann bin ich letztendlich dann nach dem Studium, nachdem man dann das so irgendwann hinter sich gebracht hat, bin ich dann hier nach Dresden gekommen und hier hatte ich dann das Vergnügen, das ein auch ein bisschen einmalig, dass mich so ein Laserlabor und das Ganze drumherum mit aufbauen durfte. Das war da relativ neu und das hat sich dann hier etabliert und ist dann gewachsen und auch der Laser ist gewachsen und damit kommt man dann da rein und damit ist man dann etabliert. Es ist so, dass man, es gibt verschiedene Studiengänge, die sich mit Laser- und Optotechnologie beschäftigen. Viele davon jetzt ausgerichtet eher auf so diese klassischen Industrieanwendungen, so solche Sachen. Man kriegt natürlich die Inhalte auch. Wenn man an der Uni studiert, die Optik bietet und Laserei, ist das auch gut. Ich weiß es nicht genau, wie es hier in Dresden ist. Ich glaube, es ist relativ wenig Optik und Laserei dabei. Ich weiß es nicht genau. Und dann, wenn man dann eben dazu kommt, dann muss man sich halt in die Thematik mit einarbeiten. Und das ist dann auch, sagen wir mal, in dem Bereich so speziell, dass man auch immer sich einarbeiten muss und auch immer auf dem aktuellen Stand bleiben muss und dann guckt. Und dann gibt halt viele Physiker bei uns, es gibt ein paar Ingenieure, Techniker, wobei man auch da sagen muss, das sind auch letztendlich Physiker, weil die sich auch tief mit dieser Thematik beschäftigen. Ich meine, die ganze Diagnostik haben wir jetzt relativ gut ausgespart, allein das ist ein Feld für sich. Aktuelle Diagnostiken, wie man diese Laserpulse charakterisieren kann, auch da muss man halt gucken, was man dann so tut.
Läuft der Laser den ganzen Tag? Ist der immer an?
Man kann ihn theoretisch den ganzen Tag laufen lassen, also 24/7. Gab auch schon Kampagnen, wo man so ein System auch mal über 3, 4, 5 Tage hintereinander weglaufen lassen hat. Meistens macht man es aber aus, weil, sagen wir mal, typischerweise die Experimentatoren früh anfangen und dann ihr Experiment durchziehen. Das kann nach 8 Stunden durch sein, das kann nach 12, 16 Stunden durch sein und dann machen die aus und dann fängt man neu an, alles aufzusetzen. Weil die Systeme sind jetzt nicht so, dass man sagt, ich drehe einen Schlüssel um und dann läuft, sondern es gibt viele Einstellknöpfe, viele Dinge, wo sich noch was verändern kann. Sind halt auch immer noch recht experimentelle Systeme jetzt im Vergleich zu, was weiß ich, irgendwie dem Projektorlaser, wo ich nur einen Schlüssel drehen muss. Oder was weiß ich, man kann es auch gut vergleichen mit einem Formel-1-Auto, an dem irgendwie nach 60 Runden der Motor gewechselt werden muss. So muss man halt bei uns die Blitzlampen wechseln im Vergleich zu einem VW Golf, der eben seine 250.000 Kilometer macht, ohne zu meckern. Jetzt mal übertrieben gesagt, aber im Prinzip lässt sich das gut vergleichen.
Muss man den Laser warm schießen?
Man muss ihn warm laufen lassen, wobei...
Also im Sinne von, dass die ersten Schüsse sind gelöst und dann irgendwann hat man einen stabilen
Zustand. Sowas ähnliches muss man tun. Allerdings war das so, als wir damit angefangen haben, war das so, dass es irgendwie über eine Stunde ging und wir jetzt inzwischen eigentlich eine Viertelstunde brauchen. Und dann kann man das System anschalten. Also man ist inzwischen so weit, dass es relativ zügig geht, auch das System hochzufahren und anzuschalten, zu charakterisieren und bereitzustellen.
Aber das heißt, das Vakuum bleibt immer bestehen?
Das Vakuum in den Vakuumkammern ist natürlich was anderes. Das bleibt natürlich immer an, weil man belüftet jetzt nicht zwingend jeden Abend und pumpt dann früh wieder ab, weil das kostet zu viel Zeit und das macht auch das Vakuum nicht gut, nicht besser. Aber das ist was anderes.
Vielen Dank, dass du da warst. Ich fand das sehr kurzweilig und sehr interessant. Ich hoffe, wir haben nicht alle Hörer mit diesem sehr tiefen Thema jetzt ein bisschen verschreckt, aber alle wollen immer Laser und wenn man drüber redet, ist es zu kompliziert oder was? Ich freue mich, dass du da warst.
Und, vielen Dank für die Einladung.
Wenn keine Fragen mehr sind, dann machen wir hier Schluss und spielen euch noch ein schönes Lied und verabschieden euch in die Nacht. Verzeiht, dass wir das Fenster offen hatten, das war einfach sonst nicht auszuhalten. Deswegen hört ihr ein paar Züge. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss, danke.